Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei die volle Hütte. Der Timo ist dabei, der Tobi B ist dabei und der Tobi W ist dabei. Jetzt könnt ihr uns begrüßen in der Reihenfolge, die euch gefällt. Hallo zusammen.
Moin.
Hallo.
Hallo.
Toll,
das Beste zum Schluss.
Selbstorganisiertes
wow.
Team. Und das Beste zum Schluss natürlich. Na, wie sieht's aus bei euch? Lasst mich raten, der Tag war durchwachsen, ein bisschen aprilhaft, aber mit sonnigen Abschnitten. Es ist ziemlich frisch, es weht der Wind und mittlerweile ist es sehr dunkel und ansonsten gibt's wahrscheinlich keine Wetterneuigkeiten.
Eure Häuser
noch? War nur Regen.
Ja, Häuser stehen. Also wir hatten hier...
In Hamburg war nur Regen. Okay,
was?
Alles wie immer.
Regen?
Das ist ja... ganz schlimm.
Meine Güte, warum bist du da hingezogen? Hab ich vergessen.
Ach, das freue ich mich auch.
Weil du Regen magst.
Ja. Ich hasse Regen.
Ich würde das zermürbend finden. Ja, die Häuser stehen noch, tatsächlich. Es war sehr stürmisch, aber wir waren jetzt hier nicht in dieser 140 km/h Orkanschneise, die aber gar nicht so weit weg gewesen sein soll, angeblich. Habe ich aber nicht so mitgekriegt. Es war sehr windig, Gartenstühle fielen um, aber nicht mehr.
Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wie windig das bei mir war. Ich war schön im Urlaub, hab mir mal ein Wochenende in Stockholm gegönnt, hab das Rennen aus der Ferne verfolgt. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir gewindet hat. Ich habe gehört, dass Mainz wohl wirklich weggepustet sein soll.
Aber deswegen bist du dann, nach dem Urlaub nach Berlin gefahren, zur Sicherheit.
Genau. Deswegen bin ich jetzt sicherheitshalber erstmal mit ein paar Kilometern Sicherheitsabstand nach Berlin gefahren. Und naja, guck da mal, ob meine Bude noch steht, wenn ich nach Hause komme.
Mein Gott, das ist sehr klug von dir.
Einfach die anderen wegräumen lassen.
Nicht schlecht.
Ja, Tobi, steht's bei dir noch?
Ja, hier bei mir steht's noch. Obwohl, ich muss sagen, heute ist der ganze Schnee geschmolzen. Wir hatten gestern knapp 10 Zentimeter Schnee.
Was? Achso, ja, bei geschneit hat's auch nochmal zwischendurch. Das stimmt.
Ja.
Gestern.
Das war auch dann sehr weihnachtlich. Mitte März. Und hatte ich auch lange nicht mehr.
Seit Weihnachten. Nee, wann hat's geschneit?
Mitte März Schnee hatte ich lange nicht mehr.
Ach so, ja.
Aber
naja, gut. Das will man ja eigentlich auch nicht. Dann haben wir das Ding mit dem Wetter erstmal durch. Wobei, eigentlich ist ja das Wetter
ein ganz
guter Aufhänger, wenn man so will, ne?
Ich muss sagen, wir fangen gerade erst an mit dem Wetter.
Ja,
wir
fangen gerade erst an. Nass war's in Hongkong, haben wir gesehen. Genau, das hat den einen oder anderen von größere Herausforderungen gestellt. Und ich glaube vor allem im Qualifying. Wobei, es gilt, was immer gilt, Training weiß ich nichts drüber, außer, dass es nass war. Und soweit ich weiß, ist nicht viel passiert. Kann das jemand widerlegen oder wird das bestätigt?
Das kann man so zusammenfassen. Ja, diejenigen, die es verschlafen haben, haben nicht wirklich viel verpasst. Beide Trainings waren nass. Es hatte jeweils vor den Trainings geregnet. Der Regen hatte dann aufgehört, sodass die Strecke abtrocknete und ich sag mal, die Rundenzeiten dann am Ende etwas schneller wurden, aber trotzdem waren wir circa 7 Sekunden langsamer als letztes Jahr mit den Gen 1 Autos.
7? Waren das nicht sogar 9? Ich weiß gar nicht
von
mehr.
Von bis.
Boah, bis, ja, auf jeden Fall weit weg.
Also 7-8 Sekunden auf jeden Fall. Weil
erstaunlich, ja. Weil Regen.
Genau.
ich hätte nämlich, beziehungsweise jeder hat eigentlich erwartet, dass mal wieder der Streckenrekord fällt und das wäre dann die nächste Formel-E-Strecke bei unter einer Minute gewesen. So, durch den ganzen Regen steht der Rekord in Hongkong immer noch aus 2017 bei einer Minute und ein paar zerquetschten Sekunden. Ja, ohne das Wetter wäre der gefallen, so eben nicht.
Also die Bestzeit aus dem letzten Jahr war 1:02.836, die Pole Position von Rosenqvist. Und also nicht letztes Jahr, das war ja vor 2 Jahren schon, war ja im Dezember 2017. Mhm. Und dann jetzt die schnellste Runde im freien Training war eine 1:09.221 von Robin Freins in FP2.
Und gereimt hat sich auch
genau.
Großartig.
Also doch 7 Sekunden. Ja, ansonsten gibt es nicht allzu viel zum Training zu erzählen. Es war das erwartete Regenchaos. Es war ja auch vom Wetterbericht her vorhergesagt, dass wir zumindest irgendwie den Vormittag und auch wohl den Mittag noch im Regen sehen würden. Und so kam es dann auch. Ansonsten nicht allzu viel zu sagen. Es gab trotz des Regens eigentlich keine größeren Unfälle oder irgendwas in der Richtung. Und auch von den Zeiten her nichts wirklich Berauschendes. Roland wieder sehr stark, hat die erste Session gewonnen und gefolgt von den beiden Tachitas, dann Buemi. Also so in etwa das, was wir auch erwartet haben, aber vor allem die beiden Teams recht stark und im zweiten Training dann eben Freins mit der Bestzeit, aber auch da wieder Roland und Lotterer direkt auf den Fersen. Also das war so das Bild, was ich in den beiden Trainings abgezeichnet hatte.
Ja, dann glaube ich, wurde es Richtung Qualifying eigentlich nur noch spannender, denn Fans von Rennsportveranstaltungen wissen, je nasser die Strecke, desto spannender ist ja das mit dem Rennen dann, weil da unter Umständen Dinge passieren, die nicht immer passieren, nämlich dass zum Beispiel Autos vorne stehen, die es nicht immer nach vorne schaffen würden, unter optimalen Voraussetzungen, sage ich mal. Und ein bisschen so war es ja auch, wenn ich hier so auf die Zeiten gucke, waren ja die Zeiten im Qualifying noch langsamer als im Training, wo man irgendwie zuletzt 1,9 Zeiten gefahren ist und die Bestzeit im Qualifying war eine 1,11,5,9,2. Da ist ja dann nochmal ein bisschen was hinten raus feuchter geworden, glaube ich. Und da hat man ja auch ganz schön gesehen, wie die Herrschaften zu kämpfen hatten mit den Autos. Das fand ich jedenfalls sehr, sehr schön anzuschauen. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, wenn man drin sitzt im Auto und so viel lenken muss in so viele verschiedene Richtungen, um geradeaus zu fahren, ist vielleicht eher anstrengend. Aber für den Zuschauer doch eigentlich ein Fest, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Es war auch vom Sound sehr interessant, weil man halt eigentlich permanent immer durchdrehende Räder gehört hat und diese Elektromotoren, wie sie dann so hochpfeifen, da hat man halt gesehen, wie schwierig es war. Und gerade in der ersten Gruppe, also es hatte zwischen dem IPCE-Trophy-Rennen und dem Qualifying, hat es nochmal richtig stark angefangen zu regnen und dementsprechend war dann viel Wasser und Aquaplaning auf der Strecke für vor allem Gruppe 1, wo dann eben die Top 5 aus der Meisterschaft auch angetreten sind. Der Einzige, der es richtig gut gemacht hat, wenn ich mich recht entsinne, war Lucas Di Grassi, der da trotzdem, also trotz dieser widrigen Bedingungen, echt eine starke Runde abgeliefert hat. Und so ein bisschen verzockt haben sich die beiden Mahindras, die ja mit D'Ambrosio vor dem Wochenende als Gesamtführenden und auch Wehrlein jetzt, wenn man sich die letzten Rennen anguckt, einer der Top-Favoriten eigentlich auf die Pole. Die sind ein bisschen früher, also quasi direkt als die 6 Minuten ihrer Gruppe losgingen, auf die Strecke gegangen, in der Hoffnung, dass es eben danach mehr anfängt zu regnen noch. Und war aber nicht so, deswegen hatten die eigentlich die schlechtesten Bedingungen und am Ende dann tatsächlich auch die Plätze 21 und 22 in der Startaufstellung.
Ich glaube, also auf einer Runde waren die ganz übel, ne?
Ja, ich wollte sagen, es kann aber nicht nur dran gelegen haben, dass eine Minute später die Strecke schon trockener war, also den riesigen Rückstand, den die Mahindra-Fahrer hatten, die müssen auch, was das Setup angeht, ordentlich verwachst haben. Da werden wir ja gleich noch von einem Team hören, das fand ich das absolute Gegenbeispiel darstellt. Ich glaube, dass die Autos stehen ja unter Parc-Fermé-Bedingungen, das heißt, die dürfen nicht mehr umgebaut werden nach dem Qualifying. Ich glaube, man hat bei Mahindra schon darauf hingearbeitet, dass das Rennen nachher trocken wird und quasi mit einer reinen Trockenabstimmung gearbeitet und hat dann halt in Kauf genommen, dass man im Qualifying nicht ganz so gut abschneidet. Dass es nun mal so in die Hose geht, glaube ich, hätten sie selber nicht gedacht. Aber ja, wie gesagt, kommen wir nachher noch zu den anderen Teams und dann denke ich.
Weil die waren auch im Vorfeld schon extrem langsam, auch bei den beiden Trainingssessions.
Richtig.
1,11 war insgesamt die beste Runde, die das ganze Wochenende über gedreht haben. Also das ist gut 2 Sekunden weg vom Rekord von der schnellsten Rennrunde des Wochenendes von Freins. Also Mahindra, Dilbakil hat es auch dann nach dem Rennen ganz kurz auf den Punkt gebracht. We just totally underperformed. That's it.
Ja. Ich hab das mal ein bisschen nachgeschaut. Die waren in keiner einzigen Session besser als P17. Mit keinem Fahrer.
Ja.
Ich glaube, D'Ambrosio, zweites freies Training, war mal 17. Und sonst
ja, sind die
in keiner.
Wehrlein war. Das war diese 1,11. Genau, 1,11,1. Ja.
Und sonst war kein Mahindra besser als Platz 17. Am ganzen Rennwochenende. Ja, also Dilbak hat es ganz gut zusammengefasst. Komplett
das
in die Hose gegangen, das Wochenende, ein Tag zum Vergessen.
Und das war das Team, das als Führender der Teamwertung nach Hongkong gereist ist.
Ja, wie ging es weiter in der Gruppenphase?
Ja, na, dann kam die zweite Gruppe, unter anderem mit den beiden Tachitas. Und Jeff hat seinen typischen Hongkong-Move gemacht, aber wie im letzten Jahr, ausgangs der letzten Kurve auf Startziel, hat er sich gedreht und letztes Jahr hat's, oder nicht letztes Jahr, 2017 hat es für die Pole gereicht. Diesmal ist er dabei eingeschlagen und hat eine rote Flagge verursacht. Fand ich ganz merkwürdig. Es gab eine rote Flagge, obwohl die schwarz-weiß karierte Flagge schon geschwenkt war. Und vor allen Dingen, die rote Flagge sollte ja auch Folgen haben. Zum einen für Jean-Éric Vergne, der als Verursacher der roten Flagge seine schnellste Rundenzeit gestrichen bekommt. Ihm wurde also nur seine 200 kW Runde angerechnet, die allerdings immer noch schneller war als die beiden Mahindras. Offen mit 250 kW.
Autsch.
Ja. Und ja, die zweite Folge war, dass sobald die rote Flagge geschwenkt wird, müssen alle Fahrer auf 50 km/h verlangsamen. Genauso wie das bei Full Course Yellow der Fall ist. Da alle Fahrer zu dem Zeitpunkt mit ihrer schnellen Runde schon fertig waren, war das eigentlich kein großes Problem. Allerdings haben es auch nicht alle Fahrer gemacht. Nämlich einer hat es nicht gemacht, nämlich Eduardo Mortara, der der schnellste Fahrer in der Gruppe gewesen ist. War er der schnellste? Moment, ich muss gerade mal überlegen. Aber auf jeden Fall Lotterer und Mortara sind aus dieser Gruppe in die Superpole eingezogen. Wie gesagt, Mortara.
Lotterer war, glaube ich, schneller.
Ja, minimal. Mortara hat sich nicht ans Tempo 50 gehalten, als die rote Flagge rauskam. Und das hat dann nachher dafür gesorgt, dass er drei Startplätze nach hinten musste.
Genau, als Sechster musste er dann starten.
Richtig. Ich fand das ganz bizarr, wie Jeff versucht hat, sein Auto dann richtig rumzudrehen. Ne?
Ja, es wollte sich nicht drehen.
Es wollte sich nicht drehen. Ich glaube, das hat einen ganz großen, also es war eine große Komponente von dem Teil, warum er seine Strafe bekommen hat. Jetzt stand am Ende im Dokument fürs Verursachen einer roten Flagge. Aber dieses Verursachen bezieht sich nicht nur aufs Drehen vom Auto auf der Startzielgeraden, sondern vor allem aufs richtig Rumdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch die Szene im Kopf habt. Der stand eben falsch rum auf der Strecke und versucht es dann mit durchdrehenden Rädern, sich einmal um 180 Grad zu drehen. Und das Ganze versuchte er 4-5 Mal. Und jedes Mal, wenn er sich, naja, leicht angefangen hat, seitlich zu bewegen, fuhr das Auto wieder gerade. Und da ist dann eigentlich, der ist bestimmt 20-30 Meter einfach entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Und immer versucht, das Auto zu drehen und zu drehen und zu drehen und hat es einfach nicht hinbekommen. Naja, und das ist halt einer der schnellsten und rasantesten Punkte auf der ganzen Strecke, dieser Ort.
Ja.
Ja. Also.
Ja, und Hongkong ist halt eng. Da kommen wir nachher auch eng, auf das Thema,
auf jeden Fall.
Auf die Kurscharakteristik, das schon mal vorwegzunehmen. Aber ja, werden mal wieder mit einer äußerst unglücklichen Figur eigentlich das ganze Wochenende, wie auch die ganzen letzten Rennen. Also es ist irgendwie, wie auch letztes Jahr, dass der Meister sich extrem schwer tut, so in der ersten Saisonhälfte. Damals mit Di Grassi konnte er großteils nichts für, aber jetzt dieses Jahr man hat so das Gefühl, ihn erwischt so wirklich alles. Also alles, was passieren kann, passiert auch. So ein bisschen Murphy's Law.
Dabei sah es so gut aus in Saudi-Arabien am Anfang, ne?
Ja, das hätte er eigentlich gewinnen müssen.
Da waren die richtig Boss-DS, der Cheetah. Und jetzt inzwischen?
Ja. Der Cheetah ist ja auch dieses Rennen ganz groß mit, hätten sie gewinnen müssen, eigentlich. Ne? Komm mal Ruhe drauf. Ja,
tatsächlich.
Genau, hätten sie eigentlich müssen. Aber,
und sie haben ja auch Tobis sagenumwobene Performance-Analyse gewonnen, wie wir heute erfahren haben.
Tatsächlich.
Oh. WTF ist eigentlich in
Punkte umgemünzt.
Aber gut, kommen wir zurück zum Qualifying. Gruppe 4 war auf jeden Fall noch sehr erwähnenswert, denn da waren die beiden HWR-Boys, Stoffel van Dorn und Gary Paffett, und haben mal so richtig aufgetrumpft. Hätte, glaube ich, keiner so recht mit gerechnet, aber die Strecke ist halt am Ende auch ein bisschen trockener geworden dann doch mal irgendwann. Und die beiden haben auch astreine Runden hingelegt, muss man gar nicht bestreiten. Natürlich ist das Auto nicht nach wie vor kein absolutes Top-Auto, aber die beiden haben wirklich da einen guten Job gemacht, vor allem van Dorn mit, wenn man sich mal diese Zeiten anguckt, fast genau eine halbe Sekunde Vorsprung auf Gary Paffett. auf eine Runde bei dem kurzen Kurs, bei den Bedingungen, also echt richtig stark. Und dementsprechend, ja, die beiden HWA-Fahrer dann in der Reihenfolge als erste und zweite Piloten in die Superpole eingezogen. Zum ersten Mal gleichzeitig Olli Rowland auf 3, der ja den ganzen Tag über schon gute Leistung gezeigt hatte in den Trainings. Mortara, Lotterer und Di Grassi, diese 6 sind dann in die Superpole eingezogen.
Wobei man sagen muss, dass HWA mich in den letzten Rennen schon immer im Qualifying überzeugt hat irgendwie, ne? Also die Pace auf einer Runde von den Venturi-Antrieben ist super. Alle 4 Venturis am Ende in der Startaufstellung in den Top 10 zu finden und überhaupt, ich denke da an das Santiago-Qualifying, wo sich Van Dorn auch in die Superpole geschoben hat. Bei HWA läuft es auf einer Runde richtig gut, aber wie wir dann gleich nochmal im Rennen vielleicht ein bisschen besprechen können, wirklich in Race Pace umgemünzt haben die das dieses Jahr noch nicht. Aber naja, schön zu sehen, dass es immerhin im Qualifying läuft für
HWA. Ja, und auch mal runtergebrochen wirklich auf den, also sie machen ja Fortschritte im Rennen und unabhängig von HWA, Venturi Team, also der Antriebsstrang von ZF, da muss man, glaube ich, auch mal an dieser Stelle eine Lanze brechen. Viel gescholten am Saisonanfang, weil einfach die Pace nicht da war, aber mittlerweile haben die echt gut optimiert. Ich weiß nicht, wie viel ZF da wirklich mit drin steckt in der Optimierung, aber an sich das Paket passt mittlerweile wirklich und ja, wir hatten jetzt einen Artikel, ja, Venturi von der grauen Maus zum Top-Team. Vielleicht sind sie noch nicht ganz vorn dabei, aber durchaus in den letzten Jahren immer Kandidat fürs Podium gewesen.
Und dann kam als nächstes die Super Bowl,
vor der es nochmal geregnet hat, ne?
Ja, und zwar richtig ordentlich.
Die ganze schöne halbtrockene Strecke war auf einmal futsch. Muss sogar verschoben werden, der Start in die Super Bowl, ne? Nochmal 5 Minuten obendrauf vorher. Und dann, naja, ganz, ganz andere Bedingungen als in Qualifying Gruppe 4. Mit einer nassen Strecke, super schwierige Bedingungen, die dann halt aber auch schönerweise zu ein paar sehr spektakulären Runden geführt haben. Alle haben zu kämpfen und, naja, sind mehr quer gefahren als geradeaus. Ja, sehr spektakulär. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Adjektiv, was das zusammenfassen könnte. Und vor allem wieder, ich habe seinen Namen gerade schon mal im Santiago-Kontext gesagt, Stoffel van Dorn. Der ist im Qualifying unglaublich, finde ich, dieses Jahr. Auch dieses Mal. Hammer.
Selbst in der Superpole dann mehr als 0,3 Sekunden wieder Vorsprung gehabt auf Olli Rowland, der Zweiter geworden ist. Paffett konnte nicht ganz so gut mithalten, war am Ende tatsächlich 1,5 Sekunden langsamer als Van Dorn.
Der hat einen dicken Bock drin gehabt.
Ja, genau. Hat es da nicht so richtig zusammengebracht auf der Runde, aber Van Dorn wirklich beeindruckend. Rowland auf 2 auch extrem stark und dann Edo Mortara auf Platz 3. Hat damit auch so seine Leistung des ganzen Tages eigentlich bestätigt, die er ja später noch krönen sollte. Wurde dann zurückversetzt um 3 Plätze. Da fragen wir doch einfach mal direkt unseren Strafen-Tobi. Okay, der ist gerade offensichtlich weg.
Der ist nicht da. Nee, ich bin da. Bin ich gemeint? Na gut, weil ich die Side-Stores mit den Strafen immer mache.
Ja, ja, du bist Strafen und Reglement.
Ich hatte es ja eben schon angesprochen, die rote Flagge nach dem Wern-Unfall heißt Tempo 50, Full-Course-Yellow-Bedingungen für alle Fahrer. Mortara hat sich nicht dran gehalten, ist mit mehr als 50 km/h zur Box zurückgefahren und ja, demzufolge bestraft worden. Weiß ich nicht, ob man dafür 3 Plätze Strafe geben muss, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass für schlimmere Sachen nachher im Rennen 5 Sekunden gegeben werden, aber da kommen wir auch noch zu, ist halt, ja, die Regeln sind halt so, dass man nur noch 50 km/h fahren darf bei einer roten Flagge. Gut.
Der hat sich nur wahrscheinlich auch gedacht, die Session war ja abgewunken, wie richtig kann denn dann noch rot sein? Also das finde ich das Absurde irgendwie an dieser ganzen Geschichte. Naja, ist wie es ist. Mortara 3 Plätze nach hinten, also statt Startplatz 3 dann Startplatz 6. Profitiert haben André Lotterer, der damit auf 3 vorgerückt ist. Gary Paffett dann als Vierter und Lucas Di Grassi als 5. gestartet.
Und so ging es dann ins Rennen.
Ja, vor dem Rennen kam dann überraschenderweise kein Regen mehr, sodass die Strecke weiter abtrocknete. Ich habe heute Nachmittag noch das neueste Video von Daniel Abt gesehen, das auch am Wochenende gedreht wurde. Steht er 30 Minuten vorm Rennen in der Startaufstellung und beschreibt es schön. Die Startzielgeraden und Kurve 1 war komplett trocken, aber gerade im hinteren Bereich der Strecke, Turn 6, Turn 7, Turn 8, da war es noch ordentlich nass. Was allerdings auch aufgefallen ist, es war ja das IPSI-Trophy-Rennen vor dem Formel-E-Rennen. Die Strecke war auf der, ich muss gerade überlegen, auf der Außenseite schon deutlich trockener als auf der Innenseite. Sodass die Fahrer auf den geraden Startplätzen, also 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter, leichte Vorteile beim Wegkommen hatten, was sich dann auch nachher bestätigen sollte.
Ja, leicht ist noch untertrieben. Wenn man sich diesen Raketenstart anguckt von Oliver Rowland, also gehen wir direkt ins Rennen. Rowland ja schon in Mexiko mit einem super guten Start, da sich mit einem beherzten Manöver dann Diria mit einem sehr guten frühen Start, der ja aus irgendwelchen Gründen niemals untersucht wurde. Jetzt erneut mit einem sehr guten Start, geschuldet natürlich der trockeneren Fahrbahn, hat sich da direkt an die Spitze gesetzt, Führung übernommen und dann das Rennen als Führender eben aufgenommen. Van Dorn erstmal zurückgefallen auf 2 in dem Moment. Und wen kann man noch erwähnen? Bird hat einen
ziemlich guten Start hingelegt. Sam Bird auf der Außenseite.
Ja. Außen vorbei einige Plätze. Ich glaube, direkt erstmal 2 gut gemacht, ne? Dann hat er beim Ausbeschleunigen Gary Paffett überholt. Richtig. Dann hätte er irgendwie am Ende der Geraden, also in Kurve 2 hinein, ist er dann außen vorbei an, ich weiß gar nicht, wer es war.
Lotterer.
Sein späterer Freund. und dann in der Schikane war er halt innen. Also Wahnsinns erste Runde von Sam Bird.
Eine Sache, die ich noch gerne zu Oliver Rowland sagen möchte, da sind ja in der letzten Woche ein paar Gerüchte aufgekommen, was den Nissan-Antriebsstrang angeht.
Ja.
Und zwar ist es schon seit Saisonbeginn so, dass diverse Konkurrenten immer wieder darüber berichten, wie gut der Nissan gerade aus langsamen Ecken raus beschleunigt. Und angeblich, wie gesagt, das ist noch nicht irgendwie offiziell bestätigt, aber angeblich soll Nissan ein ganz anderes Konzept fahren als alle anderen Konstrukteure in der Formel E. Die sollen nämlich das damals von Virgin und ich glaube Next EV schon mal ausprobierte Doppelmotorprinzip beim Gen2-Car anwenden. Das heißt, es ist nicht ein Motor, der maximal 250 kW hat, sondern es sind zwei Motoren, jeder Motor treibt jeweils eines der beiden Hinterräder an und liefert maximal 125 kW. Und das soll eine deutlich verbesserte Traktion im Vergleich zu dem herkömmlichen Konzept geben.
Was ich erstaunlich finde, damals sind ja, wie gesagt, zwei Teams damit gefahren und gerade Virgin hatte extreme Schwierigkeiten immer, Nio auch lange Zeit, wenn ich da an Piquet in Punta del Este zum Beispiel denke, extreme Schwierigkeiten mit der Balance, weil das Auto einfach durch diesen zusätzlichen Motor sehr schwer war und sehr hecklastig vor allem und dadurch instabil. Das sieht man jetzt in dieser Saison bei Nissan E-Dams eigentlich gar nicht so. Also man hat diese, die bringen die Power wirklich auf die Straße beim Rausbeschleunigen, das ist das, was du, Tobi, eben angesprochen hast, was viele Teams berichten. Aber das Auto wirkt gleichzeitig nicht instabil, was ja auch die Zeiten in Qualifying und Co. eben und auch dann im Rennen zeigen. Also Nissan scheint da wirklich einen ganz guten Ansatz gefunden zu haben.
Was vielleicht auch daran liegt, dass die Charakteristik des Gen2-Autos eine ganz andere ist als beim Gen1-Auto. Das Auto ist ein ganzes Stück länger, hat einen größeren Radstand, ist auch ein ganzes Stück schwerer hauptsächlich durch die schwerere Batterie. Deshalb machen sich da die Nachteile dieses Zweimotorantriebs vielleicht gar nicht mehr so extrem bemerkbar, wie das noch beim Gen1-Auto der Fall war. Ist aber jetzt eine reine Mutmaßung. Möglicherweise ist da Nissan auch, ich sag mal, mit einem revolutionären Entwicklungsansatz gestartet und hat auf die Art und Weise deutlich mehr Gewicht beim Motor eingespart, als das bei den anderen Doppelmotoren in der Saison 2 und Saison 3 der Fall war. wie gesagt, da kann man jetzt wirklich nur spekulieren, aber es fällt halt auf, dass, wie gesagt, gerade beim Beschleunigen aus engen Kurven raus oder beim Start aus dem Stand, die Nissans nicht unbedingt benachteiligt sind. So. Und dann waren wir in Kurve 1. Es gab ein paar kleine Berührungen im mittleren Feld und eine etwas größere Berührung im Hinterfeld, nenne ich es mal. Da ist nämlich Max Günthers Ersatzmann oder Nachfolger, Felipe Nasr, ziemlich ordentlich seinen Teamkollegen José María López hinten drauf gebrettert. Und das sollte auch noch Folgen haben. Zuerst ging es aber mal weiter wie gehabt. Die Positionsverschiebungen im vorderen Bereich durch die Überholmanöver von Roland und Bird hatten wir ja schon angesprochen. Eine Runde später, eine Kurve später, rutschte Piquet in den Notausgang und hat sich dabei entweder durch eine Berührung mit einem Fahrzeug oder durch eine Berührung mit der Mauer die Radaufhängung hinten links gebrochen. War damit schon quasi der erste Ausfall. Sam Bird griff dann am Anfang von Runde 2 Stoffel Van Dorn an und ging vorbei. Etwas weiter hinten hat sich Alex Sims vertan, rutschte in die Tech-Pro-Barriere. Hatte dann schon den Rückwärtsgang drin, wollte zurücksetzen und dann kam Jean-Éric Vergne in den gleichen Notausgang gerutscht. Das war eine etwas heikle Szene. Beide sind bis ans Ende des Feldes zurückgefallen, da aber dann nicht lange geblieben. Denn der gute Felipe Nasr im Dragon hatte dann ein Problem mit seinem Frontflügel. Der schliff nämlich über den Boden und auch am Reifen, sodass da eine Rauchentwicklung war und die Fahrer dahinter überhaupt nicht sehen konnten. Und beim Anbremsen von Kurve 2 ist ihm der Frontflügel abgebrochen. Oder nicht nur der Frontflügel, auch der Kotflügel rechts. Und unter den Vorderreifen gerutscht. Das vordere Rad hatte damit keinen Streckenkontakt mehr und er ist im Endeffekt geradeaus in die Tech-Pro-Barriere gefahren. Und hinter ihm waren die beiden Mahindra-Piloten, Pascal Wehrlein und Jérôme D'Ambrosio, die zum einen durch die Rauchentwicklung überhaupt nichts gesehen haben und zum anderen dann mitten in der Kurve auf einmal den Dragon vor sich auf der Straße stehen hatten. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Wehrlein scheppert dem Nasr ins Heck, bricht sich das linke Vorderrad ab und Jérôme D'Ambrosio prallt dann Wehrlein ins Heck, bricht sich das rechte Vorderrad ab. Damit schon insgesamt 4 Ausfälle nach einer guten Runde. Es gab zuerst eine Full Course Yellow und dann eine Safety Car Phase, aber da die Strecke komplett blockiert war und die Autos so ein bisschen verkeilt waren, gab es die insgesamt 3. Rennunterbrechung der Formel E. Also die 3. rote Flagge in der Geschichte. Die 2. In Hongkong. Die erste war ja letztes Jahr beim Saisonauftakt in Hongkong gewesen. Zwischenzeitlich hatten wir dann auch in Mexiko nach dem Piquet-Unfall
zwei Rennen hintereinander gehabt haben.
Zwei Rennen hintereinander, ja. Das ging aber diesmal deutlich schneller. Nach circa 10 Minuten ging es wieder auf die Strecke und auch die, wie schon in Mexiko gesehen, wurden die 10 Minuten wieder drauf addiert auf die Rennzeit.
Kann ich nochmal sagen, dass ich absolut kein Verständnis habe dafür, dass Felipe Nasr noch weitergefahren ist. Also mit so einer, also weiterfahren natürlich, als Rennfahrer willst du natürlich immer weiterfahren, dein Rennen. Aber dass die Rennleitung da nicht die berühmte Spiegelei-Flagge gezeigt hatte, die schwarze Flagge mit dem orangen Kreis in der Mitte, die dem Fahrer signalisiert, Junge, du hast einen Schaden an deinem Auto, du musst an die Box und das reparieren lassen. Das verstehe ich nicht. Der Schaden an Nasrs Auto, der war so groß, der hätte so oder so niemals das Rennen beenden können. Und natürlich waren die beiden Mahindras zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber das ist einfach unnötig, dass NASA da noch weiterfährt, das Auto in die Leitplanke setzt und im Prozess noch zwei Autos mit aus dem Rennen zieht.
Ja, absolut lächerlich, wie Jerome Zambrosio nach dem Rennen gesagt hat.
Was man natürlich dazu sagen muss, der Ausfall von Nasr, der passierte gerade mal 60 Sekunden, nachdem er Lopez ins Heck geknallt war. Da hatte die Rennleitung jetzt nicht unbedingt so viel Zeit zu reagieren. Wie gesagt, das war ja die zweite Runde. Ich denke, dass sie ihm die Spiegelei-Flagge, schwarze Flagge mit orangem Punkt, für die, die nichts damit anfangen können, dass sie ihm die Flagge sicherlich gezeigt hätten, aber das ging ja auch relativ schnell.
Das hätten sie sehen müssen vorher. Das ist doch deren Aufgabe, zu gucken, ob da Autos auf der Strecke rauchen. Und der hat ja schon direkt seit Kurve 1 gequalmt. Also klar, es ist die Runde ist kurz, aber meiner Meinung nach hätte man das als Rennleitung schon vorher vielleicht ahnden können.
Ja, die Rennleitung hat halt ein bisschen länger gebraucht.
Dazu haben sie wahrscheinlich auch noch vorher weiter vorne die Sachen angeguckt. Wie alle Autos dann das erste Mal durch die Schikane fahren und so, um dann halt auch, da ist ja nun mal immer die Chance groß gewesen, dass was passiert, dass sie wahrscheinlich eher den Fokus darauf hatten. Wer weiß.
Ja, statt sich anzugucken, ob der Drittletzte auf der Strecke vielleicht so beschädigt ist, dass er reingeholt werden muss. Ich denke mal, auch da werden sie nicht den Hauptfokus drauf gelegt haben. So schade, wie das für Wehrlein und D'Ambrosio auch ist, aber auch solche Sachen passieren im Rennsport. Da kann man schnell Felipe Nasr einen Vorwurf machen. Aber wollen wir mal ehrlich sein, welcher von den 22 Fahrern im Feld wäre denn freiwillig nach der ersten Runde schon in die Box gefahren,
natürlich,
ne? Wenn er nicht die Hoffnung gehabt hätte, damit weiterfahren zu können?
Na, höchstens Piquet.
Nein. Ja, der war aber schon
ausgeschieden. Wenn er denn mal in die zweite Runde käme.
Ja, genau. Der hätte sich ja auch gedacht, okay, doppelt so weit wie sonst. Das reicht. Wir können jetzt aufhören. Bring mir einen Kaffee.
Das ist aber fies.
Kaffee, HG,
ja, aber entspannen. Muss man auch mittlerweile. Also bei Piquet, da kann ich echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Wie unfassbar schlecht der fährt die letzten 2-3 Jahre. Was der mal in der ersten Saison... So. Ja. Also wenn man sich mal an die erste Saison zurückerinnert, wo alle das gleiche Auto gehabt haben... Und er da wirklich richtig stark und immer konstant gefahren ist und eigentlich seit seinem Wechsel zu Jaguar mit Mitch Evans an der Seite einfach sowieso schon immer alt aussieht gegen Evans, der einfach unfassbar schnell ist und auch sehr konstant fährt. Einfach auch so viele Unfälle bei Piquet, die Pace ist nicht da. Also an Jaguars Stelle hätte ich mir da schon längst überlegt, der verdient ja sicherlich auch gut, ob ich da nicht mal irgendwie wen anders ins Team hole.
Ja, seit der in Saison 4 war das, ne, zu Jaguar gewechselt hat, läuft's nicht. Also anfangs kann er natürlich noch ein bisschen Welpenschutz haben, keine Frage, neues Team, ich muss mich erstmal orientieren, bla bla bla. Aber Evans, der zieht dem echt die Schuhe aus bei Jaguar. Das läuft gar nicht zusammen, seit Piquet das Team gewechselt hat. Und auch dieses Jahr, Evans hat in jedem Rennen Punkte eingefahren. Ist einer von nur zwei Fahrern, ich glaube Daniel Abt ist der zweite, der in jedem EPRI Punkte gesammelt hat, sonst niemand. Evans steht auf Platz 7 in der Meisterschaft, durchaus in Reichweite immer noch von den Führenden, und Nelson Piquet Jr., der dümpelt irgendwo auf Platz 20 rum mit einem einzigen Zähler für Platz 10, in der er sonst immer Nuller gehabt seitdem. Läuft nicht zusammen diese Saison bei ihm. Wird Zeit, dass da höchstens wieder ein paar Punkte aufs Konto kommen bei ihm.
Oder es ist vielleicht die letzte Saison. Weiß man nicht. Ist ja noch jung, die Saison.
Ja.
So wie das Rennen ist auch noch jung, ne? Ja. Vielleicht können wir da ja nochmal anknüpfen. Also, das Safety Car ist draußen, die Autos sind dahinter. Also, wir stehen in der Boxengasse rum und warten, haben wir mal übersprungen jetzt. Das ist, glaube ich, nicht spannend genug gewesen. Die Autos sind auf der Strecke, Safety Car fährt raus, alle haben sich einen Safety Mode geholt, eine Tech Mode geholt. Außer Daniel Abt auf Platz 9 und Robin Freins auf Platz 10 haben alle eben die Attack Zone überfahren und das Auto aufgeladen und sind bereit für den Restart. Und da fand ich es ganz interessant zu beobachten, was Timo auch vorhin schon angeschnitten hatte. Attack Mode oder nicht, überholen konnte die erstmal keiner. Ne? War schmal genug und eng genug. Und so wie ich das gesehen habe, zumindest hatten die keine großen Probleme mitzuhalten, obwohl alle anderen auf dem Attack Mode unterwegs gewesen sind, woran man ganz gut sehen konnte, wie eng es dazu geht.
Ja, definitiv. Und auch wie wenig tatsächlich der Attack Mode an Vorteil gebracht hat. Ja, das ist ja, wir wiederholen uns da immer wieder. Das ist Kritik, die ja schon im Endeffekt von Anfang an geäußert wird. Die 25 kW, das hört sich zwar nach viel an, ist es aber de facto auf einer relativ engen, verwinkelten Strecke nicht.
Ja, das denke ich auch. Aber gut, auf manch anderer Strecke hat das ja schon ganz gut funktioniert und so als taktisches Element und als gute Unterhaltung für die Zuschauer finde ich es nach wie vor eigentlich ganz cool. In dem Rennen war es komplett obsolet, einerseits, weil die Strecke dafür nicht geeignet ist und andererseits, weil wir, da, ja, kann man vielleicht gerne auch vorwegnehmen, weil wir einfach so viele Unterbrechungen und Safety-Car-Phasen hatten, dass am Ende auch überhaupt kaum noch einen gejuckt hat, ob du jetzt da Attack-Mode hast oder nicht.
Richtig.
Also für dieses Rennen war es das, glaube ich, zum Attack-Mode, muss man gar nicht mal groß drauf eingehen. Genau, und dann ging es eine Weile vor sich hin. Also ich habe das so in Erinnerung, dass es eine Weile einfach auch ganz gediegen vor sich hingegangen ist in diesem Rennen. Und irgendwann hat es dann Lotterer vorbei geschafft an Van Dorn.
Sofort beim Restart.
Ach, sofort beim Restart. Dann ist es genau nicht gediegen dahin gegangen.
Kurve 1.
Ja, guck mal, siehst du mein Gedächtnis. Gar nicht so lange her. Jedenfalls war er damit dann auf Platz 3 und Van Dorn hat es dann von der Pole schon auf Platz 4 nach hinten durchgereicht. Bisschen schade für ihn, aber schön für Lotterer, der hat sich jetzt dann ab dem Moment, glaube ich, sehr darauf gefreut, seinen ersten Sieg einzufahren und hat ja auch eigentlich einen guten Job abgeliefert, bis ganz, ganz, ganz weit in dieses Rennen hinein, aber erst sind ja noch ein paar andere Sachen passiert, über die wir noch reden können, und zwar, was ich ganz interessant fand, was ich während des Rennens überhaupt nicht verstanden habe, Oliver Rowland, der vorneweg gefahren ist.
Och. Junge.
Junge, ein riesen Feuerball. Nee, das war was anderes.
Bam.
Der irgendwie nach Kurve 1 auf einmal ausrollte und man da hat sich gedacht, okay, Moment, der muss jetzt stehen bleiben, jetzt muss der Reboot machen, jetzt was ist da los? Aber dann aber relativ schnell wieder ans Fahren kam, trotzdem aber bis auf Platz 10 zurückgefallen war. Da war mir erstmal überhaupt nicht klar, was da passiert ist, und im Laufe des Rennens habe ich es dann auch total vergessen, was passiert ist, bis es hinterher hieß, ja, blöd, bin hier auf den Knopf für Full Course Yellow gekommen, konnte nur noch 50 fahren.
Das ist natürlich
richtig ärgerlich, wenn du das Feld anführst, so einen Fehler zu machen. War sicherlich keine Absicht und kann man ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen, dass er da übermäßig trottelig gewesen wäre, aber
nein.
Das ist natürlich... Ja.
Ja, der Hintergrund davon ist ja ganz einfach ein Kontakt mit dem Hintermann von Roland, Sam Bird, zu dem Zeitpunkt. Der hat ihn ein bisschen angeschoben durch eben diese enge Rechtsschikane in Kurve 1. In Kurve 1. Und naja, durch diesen Kontakt hat's eben ein bisschen gescheppert und gerüttelt. Und laut Eigenaussage ist Roland in diesem Zusammenhang vom Durchrüttel gerüttelt werden. Naja, wohl ein bisschen auf dem Lenkrad hin und her gerutscht und hat dabei den Full Course Yellow Knopf aktiviert. Bedeutet Geschwindigkeitsbegrenzer drin, Tempomat. Er dachte erst, das wäre der Boxengassenbegrenzer, schaltet den Boxengassenbegrenzer, also, naja, ein in diesem Fall, er denkt, er schaltet ihn aus. Dann, jetzt sind beide Begrenzer drin, okay, nochmal Begrenzer aus, Begrenzer ein, Begrenzer aus. Und dann hat er erst festgestellt, oh, das ist gar nicht der Boxengassenbegrenzer, sondern der Full Course Yellow Begrenzer, der ein anderer ist. Und dann nochmal den anderen ausgeschaltet und, oh Gott, also ein das Hin und Her. Das nächste
Kapitel Edams. Verrückte Geschichten, verrückte Edams Fehler. Edams
Fails 2019.
Ja, Epic Fails.
Kurz zum Hintergrund, das ist neu, dass es zwei Begrenzer gibt. Bei den Gen 1 Autos gab es nur einen. Und das war ein Problem, als die nämlich in Zürich gefahren sind, letztes Jahr, weil da das Tempolimit in der Boxengasse sogar nur 30 km/h war. Das heißt, man musste sich dann entscheiden, ob man den Tempomat auf 50 oder auf 30 oder festlegt und die jeweils andere Geschwindigkeit dann auf Verdacht, nach Gefühl fahren. Und ja, das war der Grund, weshalb so viele Durchfahrtsstrafen verteilt wurden, weil nämlich die Fahrer sich dann, naja, nicht so leicht dabei getan haben, Tempo 50 nach Gefühl zu fahren.
oder nach Tacho.
Deswegen haben die tatsächlich jetzt zu dieser Saison einen zweiten Knopf eingeführt, richtig, einfach für den Fall, dass irgendwie Zürich vielleicht nächstes Jahr wiederkommt oder irgendwo beschränkt.
Oder dass es grundsätzlich unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Dafür haben sie einen zweiten eingeführt, ja.
Interessant. Was man hier alles lernt im E-Port.
Guck mal an. Muss immer nur den Reglement-Tobi dabei haben. Da kann man solche Sachen lernen.
Hat mit dem Reglement jetzt nichts zu tun, aber...
Na, ist egal. Spitzname. Da musst du nicht immer alles mit was zu tun haben. Ne?
Vielleicht einfach Wissens-Tobi.
Ich wollte sagen, war ich nicht eben noch der Strafen-Tobi?
Ja, der Weisheits-Tobi.
Du bist ja der Strafen- und Reglement-Tobi.
Ah, okay.
Wir haben auch lange nichts mehr vom Zahlen-Tobi gehört, ne?
Ja. Tobi, für alle Fälle bist du einfach so. Das passt, oder?
Ich dann, hallo?
Du bist der ursprüngliche Tobi.
Ja, genau. Jeder sollte einen Tobi haben.
Ah, das wäre gut, wenn jeder so einen Tobi hätte. Ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, euch allen, die ihr keinen Tobi habt.
Ja, Phil und ich haben jeder einen, das ist super.
Ja, optimal.
Schön. Ja.
Okay. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben?
Achso, ja, hier, waren da stehen geblieben, wo Roland ein bisschen langsamer wird.
Ja, aber das ist auch kurz fast stehen geblieben, ja.
Und Sam Bird eben durchrückt, weil wenn Nissan langsam fährt, da zögert ein Samuel Bird nicht zweimal. Der ist einfach vorbeigezogen und hat die Führung übernommen. Aber das ganze Theater auch nur für eine Runde, weil der war so überzeugt oder überrascht wohl davon, dass er auf einmal ein Rennen anführt, dass er doch glatt einfach mal einen Fahrfehler gemacht hat und dann eben eine Runde später das Auto in Kurve 2 ein bisschen zu tief und zu weit geschickt hat und sich einfach verbremst hatte. Klassischer Fahrfehler. Und Lotterer dadurch durchgerückt ist.
Elotti
an der Spitze auf dem Weg zu seinem ersten Formel-Ehrensieg. Und dann haben die beiden sich ordentlich abgesetzt, ne?
Aber sowas von. Die waren ja irgendwie im Schnitt nicht eine Sekunde pro Runde schneller, aber schon ordentlich. Also, die hatten ruckzuck 8 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Bert hat sich wahrscheinlich in den Allerwertesten gebissen, dass er eben da diesen Verbremser sich geleistet hat, weil er einfach doch schon wahrscheinlich schneller war als Lotterer. Also, er konnte auf jeden Fall gut dranbleiben und hat dabei noch weniger Energie verbraucht. Also Bird wieder mit einer Wahnsinns-Rennpace, aber kam halt nicht vorbei an unserem guten Elotti.
Der aber seines Zeichens auch einen unglaublichen Verteidigungsjob gemacht hat, ne? Zu dem Zeitpunkt, an dem die beiden ihre Plätze getauscht haben, stand noch etwa eine halbe Stunde auf der Uhr. Und diese halbe Stunde wurde aber ausgiebigst genutzt von den beiden, um sich mal so richtig eins auf die Rübe zu geben im Fahrzeug. Also die haben sich wirklich nach allen Regeln der Kunst bekämpft und gegeneinander gefahren. Das war schön zu beobachten, die beiden. Und währenddessen eben mit 8 Sekunden Abstand teilweise auf Platz 3 gefahren. Der Rest hatte einfach nichts auszurichten gegen Bird und Lotterer. Die waren in einer eigenen Liga, wie man so schön sagt.
Das lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass Van Dorn, der zu dem Zeitpunkt zuerst noch auf Platz 3 gelegen oder gefahren ist, einfach die Rennpace ein bisschen gefehlt hat. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich eben sagte. Ich vermute wirklich, dass die HWAs doch sehr, sehr stark auf Regen-Setup getrimmt waren und die Strecke wurde immer trockener, war höchstens noch mal irgendwo ein nasser Fleck zu sehen. Und die hatten da einfach keine Chance, das Tempo mitzugehen.
Tobi, denkst du das gleiche wie ich? In Kurve 2 ein nasser Fleck.
NASR-Fleck.
Okay, ja. Jetzt habe ich ihn schon auch verstanden.
Ja, aber echt. Sind schon Freaks.
Bei dem hat sich übrigens, bei dem nasser Fleck, hat sich übrigens der Kameramann, der dahinter stand, ein Fotograf, hat leider die Kamera fallen lassen. Das haben wir dann
so erschrocken.
Ein Handyvideo gesehen. Richtig bitter.
Oje, ärgerlich. Zahlt das die Versicherung dann?
Die von NASA vielleicht.
Ja.
Aber der müsste dann einiges zahlen.
Was der alles kaputt macht. Ja. Ich habe schon Hashtag Bringback Günther gesehen.
Ja, hier im Chat,
aber,
ne?
Ja. Aber falsch geschrieben.
Egal. Nicht mehr lang. Die Aussage ist, was zählt. Oder es ist ein anderer Günther gemeint. Kann natürlich auch sein.
Genau, ist,
Günther, wo bist du? Bring back Annie Günther.
Ja, hier, Annie? Günther ist doch bald zurück. Der ist doch 6 Wochen noch oder sowas.
Und dann?
Dann ist Rom. Rumfahren.
Ja, es sei denn, Raphael Majadow wäre.
Ihr wisst das, ja? Ihr wisst das. Aber ihr müsst das formulieren. Nicht jeder weiß das.
Ach so. Ja. Felipe Nasa, der fährt seines Zeichens an dem Wochenende in den USA, in Kalifornien, in der IMSA Sportwagenmeisterschaft und muss da
fährt er ein anderes aussetzen. Auto vor die Wand.
Fährt ein anderes Auto in die Wand? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist der in der IMSA-Serie super gut und ist auch Meister geworden letztes Jahr.
Amtierender Champion, ja.
Aber da ist eben seine vertragliche Priorität und deswegen muss Dragon dann zum anderen Fahrer zurückwechseln und das wird voraussichtlich Max Günther werden. Das heißt, ein Rennen hat er noch mindestens. Und danach ist Nasa wieder zurück.
Dann muss man mal gucken, Piquet fährt ja nächstes Jahr nicht, nächste Saison nicht mehr, da ist dann wieder was frei. Da kann man dann sehen, wie sich die Sitze verteilen. Ne? Aber was war jetzt noch los in dem Rennen? Wir müssen zurück zu diesem Rennen. Wir sind ja noch gar nicht da durch. Ne? Wir sind jetzt gewesen bei Bird macht nämlich Druck auf Lotti, das haben wir schon raus, haben sie absetzen tun sie sich auch und logischerweise, weil Bird auf dem also hinter Elotti unterwegs ist, hat er einen Energievorteil, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh, das wird am Ende noch spannend, der hat viel mehr Strom, da kann er noch richtig irgendwie was machen, aber wir haben ja gelernt, Unterbrechungen, Safety-Car-Phasen und am Ende war es dann so egal, ob du noch 3% mehr Strom hast im Akku oder nicht, also war das eigentlich dann auch wieder komplett hinfällig, ne? Spannend war es, glaube ich, auch weiter hinten, wo De Grassi sich die Zähne ausgebissen hat an Paffett, zumindest eine ganze Weile lang. Hat ihn dann letzten Endes doch überholen können, ging vor auf Platz 5 für De Grassi. Und dann auch sehr schön, finde ich, die Geschichte mit Jeff und Lopez und Dillmann, wo ich bring's nicht mehr genau zusammen, in meiner schwammigen Erinnerung ist ein bisschen so, dass Lopez und Dillmann auf der Strecke sind und Jeff macht wie so ein Eisbrecher, so ein Schiff, sich irgendwie Platz und fährt quasi mittendurch, aber ganz so war es wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Tobi?
Nicht ganz. Jeff hat den Lopez überholt und ist dabei dem Dillmann ins Heck gefahren und hat ihn bei der Anfahrt zu Turn 2 ist das gewesen, so ein bisschen in den Notausgang geschoben, sodass er den auch direkt in einem mitkassiert hat. Ja.
Ja, genau so. Es war total unspektakulär. Aber
darf man mal dazu sagen, übrigens genau der Fahrer, der sich in der letzten Zeit immer darüber beschwert hat und beklagt hat, dass es ja so viele Kollisionen gibt und dass er ja so oft angeschoben wurde. Zum Beispiel von Mitch Evans in Mexiko.
Ja, Evans im Baseballstadion, letztes Rennen.
Kennt ihr das im Sim-Racing, wenn irgendwas... Also, nee, eben. Kennt ihr das im Sim-Racing, also Computerspiele und Autorennen fahren? Wenn es da Punkte gibt, so Experience-Punkte für kontaktfreie Rennen.
Ja. Hattest du schon mal einen?
Ja, aber Wern hat dieses Jahr noch kein einziges kontaktfreies Rennen gehabt.
Ja, ich glaube, der würde auch Minus, okay. Der wäre schon im Minus, wenn er für nicht kontaktfreie Rennen Minuspunkte kassieren würde.
Wahrscheinlich, ja. Ach, meine Güte. Nee, es ist ja okay, dass man mal einen Lackaustausch hat. Gerade in der Formel E, da kann man wirklich mal die Autos aneinander lehnen.
So wie Holland und Abt.
Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber noch kurz schnell den Punkt fertig machen zu Wern. Er beschwert sich eben drüber, dass es so ruppig zugeht und dass es kein echter Rennsport ist. Junge, hab erstmal selber ein Rennen ohne irgendwie Fremdkontakt und dann können wir weiterreden über richtigen, fairen Rennsport oder sowas. Naja, zurück zum Auto anlehnen und zurück zu Roland. Eine spektakuläre Szene, zumindest aus der Kameraperspektive von den neuen Sidepod-Kameras, wie sie ja sich nennen, in der Formel E. Roland buxiert sich an Daniel Abt vorbei, aber mit was für einer Gewalt. Ich habe gar nicht im Kopf, was für eine Runde das war. Es ging so Richtung Schlussphase so langsam, aber das Ganze eben mitgefilmt aus dieser Seitenperspektive. Das war wirklich spektakulär anzugucken, ne?
Ja, was, wie gesagt, ich hatte ja das neueste Video von Daniel Abt gesehen. Der hat sich da auch so ein bisschen drüber beklagt, dass er das nicht ganz so nett von Roland fand.
Das war auch hart.
Was er aber noch dazu sagte, was gar keinem aufgefallen ist, dadurch, dass ein paar Teile geflogen sind, hat eins von den Teilen von Rolands Auto, nämlich den rechten Rückspiegel von Daniel Abt abgerissen. Und das sollte nachher noch ein Problem sein. Der hatte dann nämlich da kein Rückspiegel mehr zur Verfügung. Und musste dann, ich weiß nicht mehr, wen es war, er musste dann einen vorbeilassen, weil er einfach nicht gesehen hat, dass er ihn angegriffen hat.
So was. Ei, Karamba, das ist ja interessant.
Das habe ich nicht gewusst.
Der Wissens-Tobi.
Tobi für alles. Für alle Fälle.
Und wie ging es weiter nach dem Unfall-Überholmanöver nach der Mixtur?
Ja, da hat Alex Sims gezeigt, dass das ganze Brimborium nach Valencia und in den ersten Rennen rund um BMW, das ganze Brimborium es sich selbst quasi nicht wert war. Ne? Was passiert? Fährt raus beschleunigt raus aus der Kurve, verliert dabei das Heck, schlägt hinten an, Auto kaputt. Und Da Costa im anderen BMW auch hochgelobt und ja auch zeitweise Führender in der Meisterschaft, beendet das Rennen letztendlich auf Platz 10. Also jetzt auch da kein Ergebnis, wo man sagt, okay, einer ausgeschieden, der andere hat gewonnen, nicht so schlimm. Schon auch eher durchwachsen für BMW, fürchte ich.
Ja, vielleicht da mal zwei, drei Sätze zu. Also die waren ja am Anfang der Saison wirklich so das Maß der Dinge. Sowohl jetzt in Valencia bei den Testfahrten haben schon alle Angst gekriegt. Die Ria dann direkt gewonnen, auch wenn da vielleicht DS ein bisschen stärker war. Aber grundsätzlich in den letzten Rennen immer vorn dabei gewesen. Dann Sims sich jetzt den ersten Fahrfehler eigentlich so wirklich geleistet, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich klarer Fahrfehler und dadurch eben die hintere Aufhängung gebrochen.
Also wenn du da Costa fragst, dann hat er sich ja auch schon vorher mal einen Fahrfehler geleistet, glaube ich.
Marrakesch.
Ja.
Als die beiden kollidiert sind.
Genau.
Ja, aber wobei, da hat er ja am Ende, lag ja eher noch bei Felix da Costa
die Schuld. Ja, klar, aber weißt du, wenn du ihm zwei Gläser Wein gibst und ihn fragst, dann war bestimmt Sims schuld.
Ja, das glaube ich auch. Nee, und BMW hat jetzt die letzten Rennen, ging eigentlich schon noch, also ich meine, Mexiko war ja Platz 2 für Felix da Costa am Ende, aber auch mehr profitiert eigentlich, genau wie Mortara als Dritter, von den vielen Ausfällen vorne. Also die Pace war jetzt nicht spitze und Hongkong war jetzt mit Abstand bisher das schlechteste Rennen eigentlich, was BMW jetzt seit seinem Formel-E-Einstieg gezeigt hat. Also quasi durch alle Sessions hindurch eigentlich auch sehr überschaubare Pace. Und am Ende, das Ergebnis spricht für sich, einen Punkt nur mitgenommen, obwohl insgesamt, ich weiß nicht wie viel, 14 Autos oder was ins Ziel gekommen sind, nicht so richtig berauschend. Und was mir ein bisschen Sorgen macht dabei, ist, dass Hongkong ja der erste so richtig typische Formel-E-Straßenkurs war und davon einige noch kommen werden. Und es den Anschein machte, kann auch am Wetter gelegen haben jetzt, an dem vielen Wasser auf der Strecke, aber dass BMW jetzt auf dem ersten Straßenkurs nicht so richtig gut klarkam.
Das ist ja auch das, was wir damals in Valencia schon vermutet haben, dass das überragende Ergebnis von BMW noch relativ wenig Aussagekraft hat, speziell dann, wenn es auf die echten Straßenkurse geht, weil die von der Streckencharakteristik her nicht zu vergleichen waren, genau wie die ersten Rennen, Mexiko permanente Rennstrecke, Marrakesch permanente Rennstrecke, dann die Ria mit diesem doch sehr flüssigen Mittelteil. Ja, das ist wie du schon richtig sagst, jetzt der erste Gradmesser gewesen für die Strecken, die da jetzt noch kommen. Die einzige Ausnahme, die wir noch im Rennkalender haben werden, ist Berlin. Ja, das ist dann wieder mal ein nicht typischer Kurs. Aber die anderen Rennen werden alles hauptsächlich gerade 90-Grad-Kurve, gerade 90-Grad-Kurve sein. Und das ist jetzt ist nicht sehr verheißungsvoll für BMW.
Ja, und wenn wir da mal eine kurze Zwischenbilanz ziehen, ich glaube bei BMW, von dem, was wir so von außen beurteilen können, wirkt BMW sehr stark, was den Antrieb angeht, so von der Leistung jetzt auf langen Geraden, so diese klassischen Strecken und die Effizienz, wie man mit der Energie haushaltet. Dann das Gegenbeispiel, die andere Seite der Skala mit Nissan E-Dams, die extrem gut aus den langsamen Kurven rauskommen. Für mich eines der stärksten Teams jetzt mit Blick auf die zweite Saisonhälfte, auf diese engen Straßenkurse. Und dann haben wir Teams so, die recht ausgewogen sind, wo, glaube ich, Audi ungefähr reinfällt, die einen guten Antrieb haben und jetzt aber auch mit allen vier Autos sehr gut abgeschnitten haben unter den Top 6 in Hongkong. Also ich glaube, Audi wird schon da, sind jetzt ja auch Zweiter wieder, wird schon in der Meisterschaft wieder ein großes Wort mitreden. Und auch DS wird für mich irgendwann dann auch mal endlich die großen Punkte holen.
Audi erinnert mich so ein bisschen an letzte Saison, ne? Von Wochenende zu Wochenende zu Wochenende werden die immer stärker. Schwach ins Jahr gestartet. Im letzten Jahr war es natürlich ein bisschen Unglück und ein bisschen der Inverter, der Probleme gemacht hat. Und sobald es dann nach Punta del Este ging, so etwa diese Phase, in der wir momentan stecken in der Saison, ab da hat Audi richtig einen rausgehauen und war bei jedem Rennen auf dem Podium. Und diese schrittweise Entwicklung von Rennen zu Rennen wird's besser, von Wochenende zu Wochenende, immer besser und immer besser. Das ist so ein bisschen auch diese Saison zu erkennen. Ich mag die nochmal ein bisschen hochfeiern. Timo hat das gerade so beiläufig gesagt. Alle vier Audi-Fahrzeuge sind in den Top 5 ins Ziel gekommen. Natürlich gab es dann später die Strafe für eines dieser vier Audi-Fahrzeuge. Über die reden wir gleich nochmal hoffentlich in ganz vielen Details. Allerdings, dass alle Audis in den Top 5 waren, in den Top 5 waren sie alle, oder? Alle in den Top 5 ankommen, das ist richtig, richtig, richtig bärenstark.
Ja, und wenn man sich mal die Teamwertung jetzt nach dem Rennen anguckt, Virgin liegt auf Platz 1 und Audi liegt auf Platz 2. Also, ja, das spricht eine deutliche Sprache. Jetzt nicht unbedingt, was die Performance angeht, aber dass, ich sag mal, die Fahrer sich auch vielleicht nicht ganz so dumm angestellt haben wie ihre Konkurrenten und auch schön Punkte gesammelt haben.
Vielleicht nochmal ein ganz interessanter Fakt, wo wir gerade bei den Antrieben sind. Ich gehe einfach mal durch von der Reihenfolge. Venturi, also ZF, fangen wir an, Venturi, Audi, 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 Venturi, Audi, Jaguar, Venturi. Also unter den ersten 8 Fahrzeugen ist nur ein nicht Venturi oder Audi Motor. Also ganz klar jetzt auf dem Kurs. Ja. Bemerkenswert. Ja.
Und ich wage zu behaupten, wenn Van Dorn nicht ausgefallen wäre, dann wäre der auch unter die ersten 8 gekommen.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, das schließt doch ganz gut an jetzt gerade im Rennen, ne?
Genau.
Der richtig. Ausfall
das
von
ist auch
Van Dorn.
Das, auch, genau, denn auch, das ist auch das Nächste, der gute Stoffel. Nach starker Qualifying-Leistung, erster Pole-Position und 3 Punkten, hat sich dann auch für ein relativ gutes Rennen, auch wenn die Pace nicht ganz so gut war wie der Spitzenreiter, leider nicht belohnen können. Der blieb nämlich dann mit einer defekten Antriebswelle stehen. Gleichzeitig ging Daniel Abt an Gary Paffett vorbei, wie er übrigens selber gesagt hat, mit Hilfe des Fanboosts, den er mal wieder gewonnen hat. Und in dieses Überholmanöver war auch das, das ich eben ansprach, wo es ein bisschen schwierig war für Abt, denn er konnte nicht im Rückspiegel sehen, ob Paffett noch neben ihm war, weil er ihn außen überholt hat, weil der Rückspiegel nämlich weg war. Hab's gerade nochmal nachgeguckt.
Van Dorn ausgefallen und stand natürlich dumm auf der Strecke. Und was kam? Das Safety Car.
Mensch. Alle guten Dinge sind 3.
Genau, einfach öfter mal machen. Dann hat man das noch besser im Griff.
Und was passiert beim Safety Car?
Alle fahren über die Attack Zone.
Alle, die noch dürfen.
Klar, also ich meine, ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Das waren ja noch die meisten.
Der Einzige, der aus den Top 10 nicht durfte, war Eduardo Mortara.
Ja, das stimmt.
Ja, hat sich aber trotzdem ganz gut gehalten. Ich glaube, er lag direkt vor die Grassi, wenn ich mich nicht täusche. Und hat sich da doch sehr gut verteidigt, auch ohne Attack-Mode.
Oh, tja, dann ging es schon in die Schlussphase.
Haben wir noch was vor dem großen Zwischenfall?
Roland fällt aus.
Ja, was war denn da los?
Man konnte es nicht im Bild sehen. Also er ist in die Mauer eingeschlagen. Wenn man,
ich glaube, das linke Hinterrad, ne?
Genau, linkes Hinterrad. Wenn man dem glauben darf, was man hört, dann aber hat er sich nicht dabei die Aufhängung beschädigt, sondern er hatte sich vorher ist die Aufhängung gebrochen, wohl beim Überfahren der Curbs oder als Folge des Überfahrens der Curbs. Oder möglicherweise wegen der Kollision mit Abt. Auf jeden Fall hatte er keinen Mauerkontakt, bevor die Radaufhängung gebrochen war oder unmittelbar davor.
Vielleicht hat er auch aus Versehen auf den Aufhängungsbruchknopf gedrückt.
Den sollte man eigentlich mit so einem, weißt du, wie so einem Killswitch mit so einer Klappe verdingsen. Damit man das nicht aus Versehen macht.
Das war allerdings für Nissan besonders hart, denn schon ein paar Minuten vorher ist sein Teamkollege Sebastian Buemi ausgeschieden, auch mit einem technischen Defekt. Der ist der allerdings bis an die Box gekommen, während Roland das Auto mitten auf der Strecke wieder abstellen musste. Und ja, was passiert dann natürlich, wenn ein Auto mitten auf der Strecke steht? Es kommt ein Safety Car.
So, weißt du, was bei Buemi passiert ist, oder weiß das jemand, was der Fehler genau war?
Ich weiß es leider nicht.
Mechanisches Problem. Keine Ahnung, was da im Detail ist. Mehr habe ich noch nicht gehört von ihm, leider.
Und dann spitzt sich's nach der letzten Safety Car Phase zu. Wenn ich das richtig notiert habe, hatten wir, nachdem das Safety Car von der Strecke gegangen ist, noch gut 2 Minuten und die berühmte letzte Runde. Und da hat Bird sich gedacht, na gut, jetzt ist das Rennen bald vorbei, jetzt muss ich mal gucken, dass ich vorbeikomme am Eloti. Und nachdem er den ja schon das ganze Rennen eigentlich ordentlich unter Druck gesetzt hatte, hat er es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Da können natürlich jetzt gerne die Diskussionen losbrechen, was da eigentlich passiert ist und wie schlimm das jetzt war und ob er angemessen bestraft wurde für das, was passiert ist. Nämlich, er hat mit der Nase seines Fahrzeugs den Hinterreifen, ich glaube den rechten, vom Lotterer aufgeschlitzt, der dann dummerweise seinen ersten Sieg, auf den er die ganze Zeit hingearbeitet hat, nicht einfahren konnte.
Ja, wir haben so ruhig erzählt die letzten Minuten, währenddessen ging es vorne im Feld halt richtig heiß her, ne? Also das geht ein bisschen unter im ganzen, erzähle, was natürlich auch wichtig ist über das, was im Mittelfeld passiert. Aber an der Front ging es um den Sieg richtig, richtig heiß her und das ist eben, na, es hat sich schon ein bisschen angekündigt gehabt in den Runden vorher, dass es so langsam in Richtung Ende der tickenden Uhr geht und dass jetzt langsam Sam Bird sich mal vorbeiwagen muss, wenn er noch ein Rennen gewinnen möchte an diesem Wochenende. Naja, und das hat er eben gemacht und dabei den guten André Lotterer angeschoben und dabei sein Hinterrad beschädigt. Und im Nachhinein gab es dafür eine Strafe, denn Lotterer ist mit Plattfuß nicht ganz ausgerollt, er hat das Rennen noch beendet, auf Platz 14 dann allerdings statt auf Platz 1. Lotterer hatte zuvor die schnellste Rennrunde inne, die zählte damit auch nicht, weil er außerhalb der Top 10 lag. Und Bird fuhr weiter und gewann das Rennen provisorisch, weil dann dauerte es ja immer noch 3 Stunden oder sowas, bis das Rennergebnis dann endlich final war. Und eine 5 Sekunden
Zeitstrafe. Nee, das stimmt nicht.
Irgendwas stimmt nicht, sagt der Tobi W. Das stimmt nicht.
Aber red du erstmal weiter.
Ich unterbreche dich dann später nochmal.
Ich sag dir später nochmal. Stimmt nicht.
Na, was stimmt denn nicht, Tobi?
Okay, also, es dauerte 4 Stunden, bis das offiziell die Strafe für Bird verkündet wurde. Es dauerte dann aber nochmal 2 Stunden, bis das Rennergebnis tatsächlich final war.
Weil Einspruch.
Ach so, na gut. Ja, da gab es auch eine ganze Menge hin und her, ne?
Ja,
also, Fakt ist, Bird hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen und ist als erster über die Ziellinie gekommen, nach eben diesem Kontakt mit Lotterer. Wurde dann allerdings auf Platz 6 zurückgeworfen. Alle hinter ihm sind einen Platz aufgerutscht. Bird dann als 6. gewertet am Ende. Und dadurch hat ein ganz anderer Fahrer, der in diesem ganzen Zweikampf Lotterer Bird gar keine Rolle spielte, bis vielleicht vor 3 Runden vor Schluss oder sowas, das Rennen gewonnen. Phil, jetzt darfst du den großen Namen sagen. Wer hat am Wochenende sein erstes und sein Team von wegen erstes Formel-E-Rennen gewonnen?
Venturi-Pilot Eduardo Mortara. Da hat er gut daran getan.
Alle mal klatschen.
Hat er gut daran getan, zwischen 3 und 8 Sekunden Abstand zu lassen. Ganz schön clever.
Cleverer Bursche.
Ja. Da vorne brennt's, ich halte mich fern.
Ja, das hat sich ja schon oft ausgezahlt, die Saison. Bei diversen Fahrern.
Ja, raushalten ist eigentlich immer gut.
Ich erinnere mich an Felix da Costa jetzt nach Mexiko, als er gesagt hat, ja, er hat schon so fest damit gerechnet, dass da die Grassi und Wehrlein sich nur in die Karre fahren. Deswegen hat er aber ein bisschen Abstand gelassen. Das hat Zweiter geworden.
Vorausschauendes Fahren, auch im Rennen gut.
Jo, kann er mal sehen.
Und wie. So, Tobi, jetzt darfst du ein bisschen elaborieren, warum es nach dem Rennen so lang gedauert hat, bis die 5 Sekunden Zeitstrafe von Bird wirklich final war.
Aber echt nur ein bisschen, ne?
Also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, keine Ahnung.
Ach so.
Ja, das, der Timo hatte auch nach 3 Stunden 45 einen Tweet dazu abgelassen. Ich erzähle mal kurz ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das bei uns abläuft. Die Gerüchte, dass Bird eine Strafe bekommt, die gab es ja schon, bevor die Siegerehrung stattfand. Das wurde dann nachher immer konkreter, immer mehr Leute twitterten auch darüber, dass Bird eine Strafe bekommen sollte. Unter anderem die beiden Audi-Piloten, die ihre neuen Platzierungen schon bekannt gaben. Wir haben dann im Endeffekt stundenlang hier gesessen und hatten schon viele Sachen vorbereitet und dann darauf gewartet, wann kommt endlich die offizielle Bestätigung oder die offizielle Bestätigung, dass es keine Strafe gibt. Es ist ja alles möglich und also das ist im Endeffekt so nervig. Ich drück's mal vorsichtig aus. Also es geht einem richtig auf den Sack. Es ist ein kommunikatives
Desaster.
Ja, so kann man sagen. Also wie gesagt, mir fehlen schon fast die Worte. Es ist, warum um alles in der Welt? Die Situation war doch klar. Bird hat eine Kollision verursacht, auch wenn es mit Sicherheit keine Absicht gewesen ist. Das unterstellt ihm keiner, aber er hat die Kollision verursacht, dafür gehört er bestraft. Sowas kann man schnell entscheiden. Als gutes Beispiel möchte ich jetzt mal Pascal Wehrlein in Mexiko erwähnen, der die Schikane abkürzt, dadurch wieder vor die Grassi kommt, der eigentlich schon an ihm vorbei war. Und der dann innerhalb von 30 Sekunden entscheiden, sich die Rennkommissare dann eine 5-Sekunden-Strafe gegen ihn zu verhängen. Sagt ganz unabhängig davon, dass ihm jetzt kurz vor dem Ziel noch die Energie ausgegangen ist. So finde ich, sollte es sein, das ist auch fair den Fans gegenüber, die dann dem Siegerpodest den richtigen Sieger feiern können. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen böse sein will, ja, einen deutschen Rookie schafft man innerhalb von 30 Sekunden für einen Vorfall in der letzten Runde zu bestrafen. Einen britischen Fahrer im 50. Rennen, da braucht man 4 Stunden für. Um es mal überspitzt darzustellen. Ich weiß nicht, was das sollte, was die 4 Stunden lang gemacht haben. Denn, wie gesagt, bekannt wurde es inoffiziell ja schon vorher, aber dass die sich damit so ewig Zeit lassen, ist eigentlich
unmöglich. Was die da gemacht haben, hast unmöglich. Du mir heute selber in dem Bericht quasi geschrieben.
Nee, das kam mir noch danach. Was ich geschrieben habe, das passierte alles danach. Genau, nach der Verkündung der Strafe hat nämlich DS Tichita Einspruch angelegt. Ein bisschen komplizierter, da man gegen Strafen, die Rennkommissare verhängen, Zeitstrafen, Durchfahrtsstrafen oder auch Verwarnungen oder Rückversetzungen keinen Protest einlegen kann, haben sie direkt gegen das komplette Rennergebnis protestiert. Und wie gesagt, das ist dann um 21.04 Uhr Ortszeit hat dann da noch eine Anhörung stattgefunden, wo Tichita mit 2 Leuten vorhanden war, Teammanager und Berater Pedro de la Rosa waren das, Leon Price von Virgin und dann war auch der Berater, der Steward dabei. Die Rennkommissare haben ja immer einen ehemaligen Fahrer dabei, der sie so ein bisschen berät. Das war in dem Fall Alex Jung. Ich habe es auch schon im Artikel geschrieben, kommt aus Malaysia, ist 2001, 2002 mal ein paar Rennen für Minardi in der Formel 1 gefahren, deshalb den Älteren unter uns vielleicht ein Begriff. Da ging es dann heiß her. Techita oder DS Techita war der Meinung, dass die Strafe nicht hart genug ist gegen Bird und es würde die Fahrer dazu verleiten, absichtlich solche Kollisionen auszulösen, da sie wissen, dass sie mit 5 Sekunden davonkommen. Und unter anderem ging es darum, dass das berücksichtigt werden sollte, dass damit Lotterers Rennen ja zu Ende gewesen ist. Um es kurz zu machen, der Protest wurde abgebügelt. Es wurden keine neuen Beweise vorgelegt, die eine Änderung der Strafe rechtfertigen würden. Und die Folgen eines solchen Zwischenfalls können bei so einer Entscheidung gar nicht berücksichtigt werden. Das mag sich jetzt böse anhören, aber wenn es zu einer Kollision kommt und der andere Fahrer deshalb eine halbe Stunde später ausfallen sollte, wenn die Kollision am Anfang irgendwann ist, kann man ja auch die Strafe nicht mehr nachträglich noch erhöhen. Ja, deshalb ist das auch vollkommen richtig, dass man sagt, die Rennkommissare können nur das beurteilen oder nur das bestrafen, was sie dann auch tatsächlich, was sich dann in dem Moment auch ereignet hat. Und in dem Moment hat sich halt der Kontakt ereignet und der Kontakt war so intensiv, dass eine Beschädigung am Fahrzeug von Lotterer entstanden ist und das ist dem entsprechend so zu bestrafen gewesen.
Korrekt.
Fertig.
Ja. Wie seht ihr das? Strafe angebracht?
Phil?
Ja, ich finde schon. Ich finde schon, habe ich schon gesagt, als es passiert ist.
Ja, ich hab's auch gleich im Ticker, glaube ich, schon. Da kann man es ja nicht wirklich dann verstecken. Und ich war entsetzt, dass es tatsächlich dann so zu Ende ging und dass Bird dann auch tatsächlich irgendwie auf Siegerpodest gegangen ist und da nichts kam, weil wir es ja gerade beim Rennen davor eben gesehen hatten, mit der Strafe, mit der schnellen Strafe und genauso soll es sein gegen Wehrlein. Dass dann eben nicht dieses komplette Publikum da an der Nase herumgeführt wird, obwohl eigentlich alle schon ahnen, es gibt eine Strafe. Und das Absurdeste von allem, ich habe heute noch Tweets gelesen, Sam Bird gewinnt in Hongkong, weil es einfach sowas von, also kommunikativ wirklich ein absolutes Desaster von der Formel E. Da haben sich ja auch viele andere Journalisten auch mockiert und da gepostet, dass es einfach nicht geht. Also du kannst nicht... Wir wussten überhaupt nicht, pushen wir jetzt überhaupt den Bericht wird innerhalb von 2 Minuten gesagt, ist nicht, weil da hängt ja dann immer auch viel dran mit URLs generieren und bla bla bla. Also viele Prozesse oder Facebook-Posts oder sowas. Wir haben also erstmal ein bisschen gewartet und da nichts passierte, mussten wir dann halt auch rausgehen. Haben dann quasi immer wieder auf Updates gewartet und gewartet und gewartet 4 Stunden lang und auch nachgehakt. Und dass man es dann als Formel E mit den Kanälen, die es heutzutage gibt, mit Twitter oder so, nicht mal schafft, irgendwie zwischendurch irgendwie einen kleinen Hinweis zu geben, wir bitte noch um Geduld, wir melden uns in der nächsten halben Stunde oder sowas in der Richtung, sondern einfach gar nichts zu kommunizieren, weil es gibt ja immer von der Rennleitung aus über das Alcamel-System, also das Zeitsystem der Formel E, Hinweise von der Rennleitung, wie zum Beispiel dann nach dem Rennen eben auch Sam Bird under Investigation. Und da stand dann irgendwann nur noch Park Fermé clear, see you in Sanya. Und damit war das Ding aus kommunikativer Sicht durch, von Seiten der Formel E. Dann kam nichts mehr. Und keiner wusste so recht, woran er war. Die Fahrer haben teilweise getweetet, auch Edo Mortara ja zum Beispiel. Ja, es sieht aus, als hätte ich gerade meinen ersten Sieg geholt.
Glaube ich, habe gewonnen.
Und es haben quasi gleich viele Medien weltweit berichtet, dass Mortara gewonnen hat und gleich viele, dass Bird gewonnen hat. Und das ist ein... Ich komme da nicht drauf klar.
Ja, das ist schon richtig schlecht.
Ein Debakel zum 50.
Ja, stimmt, das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Ja, zum gerade
beim Jubiläum 50. komplett verkackt an der Front.
Da wünscht man sich doch, dass alles glatt läuft. Da hat man in Großbritannien, was einfach ein Riesenmarkt ist für die Formel E, BBC 2. Das ist eigentlich, als würde das ZDF jetzt schon den Hongkong E-Prix übertragen wollen. Die übertragen richtig groß das Rennen, wo der Brite wohl vielleicht gewinnt. Es ist mir auch aufgefallen im englischsprachigen Kommentar. Ich habe das Rennen ja geschuldet meinem Schwedentrip im Stream geschaut und nicht in dem ARD-Livestream, der hierzulande angeboten wurde oder bei Eurosport. Ich habe einen englischsprachigen Livestream geschaut. Da war tatsächlich so eine kleine Tendenz von den englischsprachigen Kommentatoren zum BBC-Publikum zu hören. Ganz egal, ich drifte ab. Aber das
gut,
große,
dass man das im deutschen Fernsehen nie hat, sowas.
Ja. Ja. Warte mal ab, wenn du dich wieder so für die Formel 1 interessierst.
Ja, ja, ich weiß schon, worauf ich da anspiele. Das aber ist sehr bekannt.
Um jetzt mal wirklich in die Conspiracy-Ecke hier abzudriften, zumindest mal ganz vorsichtig und auf ganz dünnem Eis, hat es sowas tatsächlich schon in der Formel E gegeben, dass Rennergebnisse, ohne da jetzt was Konkretes zu sagen, dass Rennergebnisse wegen gewisser Schlagzeilen und so weiter nicht bestraft wurden in dem Fall damals. Und jetzt ist es bei diesem Rennen das Erste, was die BBC überträgt. Es gibt einen britischen Gewinner. Und diese Entscheidung, die eigentlich relativ klar erscheint, wird nach Stunden getroffen. Das einfach mal so in den
bekannt
Raum gestellt.
Zumindest. Aber es ist ja dann im Endeffekt dann doch noch die Strafe ausgesprochen worden und das Rennergebnis dann so geblieben, trotz Protestes, wie es dann bekannt gegeben wurde.
Genau. Also haben wir neun. Genau.
Wie sah es denn das am Ende überhaupt aus?
Genau.
Ich glaube, das haben wir im Detail noch gar nicht gesagt.
Wir haben Edoardo Mortara, den Schweizer, Italiener, Franzosen und was er sonst alles noch so ist, auf Platz 1 in Hongkong. Sein erster Rennsieg in der Formel E. Es hat ewig gedauert. Letzte Saison, gleiche Stelle. Schon fast bei seinem zweiten Rennen auf dem Weg gewesen zum ersten Karrieresieg. Dann den Sieg weggeworfen mit einem Fahrfehler und an Daniel Abt vererbt, der ihn dann später durch eine Disqualifikation ebenfalls verloren hatte. Also Mortara scheint irgendwie in Asien richtig gut zu sein. Der ist ja auch der König
Street
von Macau.
Racer halt, ne? Genau.
Der ist einfach Asien und Straßenrennen, da fühlt sich Edo pudelwohl. Und hat jetzt eben sein erstes Formel-E-Rennen gewonnen. Sehr verdient. Und auch für Venturi sehr verdient. Es ist das erste Rennen überhaupt, das das Team gewonnen hat. Und das hat mich wirklich richtig gefreut für die, weil das ist sehr, sehr verdient.
Es wurde auch echt Zeit. Die haben ja mal in London damals, hat Stefan Sarrazin schon mal ein Rennen gewonnen. Hatte aber dann keine Energie mehr im Akku, wurde deshalb dann disqualifiziert. Und dann ist Bird eben aufgerückt als Sieger. Aber das war jetzt wirklich endlich mal der erste Triumph, auch wenn ich an Saison 1 oder so zurückdenke. Nick Heidfeld, Buenos Aires, der in der letzten Runde noch eine Durchfahrtsstrafe als Führender kriegt. Also es ist oftmals knapp daneben gegangen für Venturi und jetzt endlich dann mal das Glück auch, das Nötige gehabt natürlich, dass die beiden vor ihm da Rabatz gemacht haben. Kann man nur gratulieren und sich freuen für die.
Peking Saison 1,
genau,
da
richtig.
Auch das allererste Rennen hätte Venturi
hätte
auch schon gewinnen
stimmt.
sollen. Ja, und jetzt im 50. hat es endlich geklappt. Sehr schön. Zweiter ist hinter Mortara aufgerutscht Lucas Di Grassi vor Robin Freins. Zwei neue Kandidaten auf dem Podium, beziehungsweise zwei alte Kandidaten auf dem Podium. Die haben wir ja schon mal gehabt diese Saison. Mhm. Aber Freins ist eben aufgerutscht durch die Zeitstrafe seines Teamkollegen. Daniel Abt ist Vierter geworden, dann Massa und dann eben besagter Sam Bird.
Di Grassi, ein Wort zu. Ich habe schon wieder so das Gefühl, als ob der dieses Jahr Meister wird, weil er einfach unfassbar eiskalt ist. Also er bringt einfach ohne Ende seine Leistung, hält sich aus allen Scharmützeln raus. Also er fährt einfach unfassbar reif und gleichzeitig sehr schnell dafür, dass er nicht zu viel riskiert. Bringt jetzt die Ergebnisse nach Hause und gerade wenn man sich mal die Gesamtwertung anguckt, da kommen wir ja gleich drauf, alles sehr, sehr eng beisammen an der Spitze. Ich glaube, dass Di Grassi dieses Jahr sehr gute Chancen haben wird.
Hinter Bird geht's dann weiter mit Evans auf Platz 7, Gary Paffett auf 8, Turvey auf 9 und Felix da Costa rundet die Top 10 mit dem letzten Punkt ab. Und Tobi, du darfst gerne Gary Paffett nochmal kurz abfeiern. Denn der hat was ganz Besonderes gemacht für HWA, was dieses Jahr noch nicht passiert ist.
Ja, Gary Paffett ist unter den ersten 10 ins Ziel gekommen für HWA. Und es waren nicht die ersten Punkte. Die ersten Punkte gab es ja schon für die Pole Position von Stoffel van Dorn, rund 3 Stunden vorher. Aber wie gesagt, mit den 4 Punkten, die Gary Paffett geholt hat, hat er dafür gesorgt, dass HWA jetzt nicht mehr Letzter in der Teamwertung ist. Auch nicht Vorletzter, sondern tatsächlich, die sind auf Platz 9 nach vorne gesprungen, vorbeigegangen an Dragon und an Nio.
Ja, so langsam geht's los.
Wurde auch mal Zeit. Wenn Mercedes jetzt nächstes Jahr einsteigen möchte, natürlich, dieses Jahr ist das Lernjahr, bla bla bla, aber natürlich will Mercedes auch gute Ergebnisse von HWA sehen. Und ich habe die Performance auf einer Runde angesprochen, die ist seit Anfang der Saison top. Und auch wenn es im Rennen natürlich immer nur nach hinten ging eigentlich für HWA, ne? Van Dorn hat immer nur Plätze verloren und Paffert auch nur Plätze verloren. Punkte sind Punkte. Und Platz 9 ist schon mal schöner anzugucken als Platz 11 in der Meisterschaft.
Ja, und ich glaube, dass die auch ein bisschen profitieren werden jetzt immer mehr von Venturi, von ihrem Antriebslieferanten, die ja deutliche Fortschritte gemacht haben in den letzten Rennen und natürlich auch Softwaregeschichten und sowas teilen mit ihrem Kundenteam. Und ich glaube, da findet schon ein Austausch statt hinter den Kulissen, sodass wir von HWA, glaube ich, auch noch bessere Rennen sehen werden.
Und vor allen Dingen, HWR hat jetzt schon 7 Punkte. Sie liegen schon, ich sag mal in Anführungszeichen, 5 Punkte vor Dragon. Und beim besten Willen, ich sehe das nicht unbedingt, dass Dragon da drauf und dran ist, den Platz wieder zurückzuholen. Die Amerikaner haben sich alles andere als stark präsentiert in letzter Zeit. Nicht nur jetzt dadurch, dass sie mit Felipe Nasr einen neuen Fahrer haben, der einfach noch nicht die Erfahrung hat, die man braucht. Auch Lopez kriegt es einfach nicht auf die Kette im Moment. Und das denke ich, die 7 Punkte, die HWA jetzt dieses Wochenende mitgenommen hat, vielleicht am Saisonende nicht ganz unwichtig sein werden, wenn es darum geht, Platz 9, Platz 10, Platz 11 in der Teamwertung.
Wo es auch um Geld geht.
Natürlich.
Ja. Jetzt sind wir schon in den Wertungen. Wollen wir nicht einfach mal die Teams noch fertig machen, wo es ja auch spannend ist, gerade auf den vorderen Rängen, und dann zu den Fahrern rüberschwingen, wo es noch fast viel spannender ist auf den vorderen Rängen.
Ja, sehr gerne.
Wer mag? Timo hat es vorhin schon gesagt, Envision Virgin Racing führt in der Teamwertung vor Audi Sport Abt Schaeffler. Mit zwar auch nur 11 Punkten, aber immerhin, die Audi-Kunden zeigen den Audi-Werksmännern und Frauen, wie es geht in der Formel E. Finde ich eine super schöne Geschichte. Ähnlich wie das Tachida letztes Jahr mit Renault gemacht hat, mit Edams, an der Nase herumgeführt. Na gut, jetzt nicht so schlimm. Die haben die jetzt, also Audi wird jetzt nicht vorgeführt von Virgin. Die haben schon noch mehr Punkte gemacht in den letzten 2 Rennen als Virgin jeweils. Trotzdem führt Virgin Racing in der Teamwertung. Und das verdient schon eine Menge Respekt als Kundenteam, die echt nicht viel Testarbeit vor der Saison bekommen haben. Bird hat jetzt kürzlich gesagt, die haben keinen einzigen Testtag von Audi bekommen. Ich habe im Kopf, die haben 2 Tests bekommen mit Audi.
Bird durfte 2 Tage für Audi fahren.
Na eben, siehst du.
Hat er in Marrakesch gesagt.
Richtig, und jetzt hat er in Mexiko zuletzt gesagt, wir haben nicht getestet.
Als Team ja. Vielleicht nicht. Aber er selber ist gefahren, definitiv.
Eben, also zumindest die Fahrer wissen, wie sich der Audi-Antrieb schon in der Vorsaison angefühlt hat. Naja, und jetzt führt eben Virgin mit 97 Punkten kurz vor der 100er-Marke, kurz vor dreistellig in der Teamwertung an, vor Audi und dann erst Mahindra, die als Führende in dieses Rennen gegangen sind. Das erste Nuller-Ergebnis von den Indern, vorher in den Rennen mindestens zweistellig immer gewesen. Das vorher schlechteste Resultat waren 15 Punkte für Platz 3 in Diriyah. Da ist Rosenqvist ausgefallen und D'Ambrosio aufs Podium gefahren. Jetzt in Hongkong mit dem Totalausfall beide Fahrer ausgeschieden aus dem Rennen. 0 Punkte, damit bei den 83 Punkten von vor diesem Rennen. Und dann kommt schon Venturi, die einen ordentlichen Satz gemacht haben auf Platz 4 vor BMW, DS und Jaguar.
Was für ein Sprung. 35 Punkte jetzt in Hongkong. Das ist das zweitstärkste Teamergebnis, was wir dieses Jahr bisher gesehen haben. Nachdem Virgin in Marrakesch 36 Punkte geholt hat und in Chile dann 35. Also wirklich Wahnsinnswochenende durch den 5. Platz. Jetzt auch von Massa sein bestes Formel-E-Ergebnis. Venturi ist plötzlich kein Hinterbänkler mehr und ist mittendrin als 4. mit 66 Punkten. 1 Punkt vor BMW Iandretti Motorsport. die ja dieses Wochenende nur einen Zähler geholt haben, also da ein bisschen Federn gelassen haben, aber trotzdem BMW natürlich weiterhin unter den Top-Teams anzusiedeln. Und dann haben wir Tachita mit 57 Punkten. Also es ist alles unfassbar eng zusammen, gerade weil es ja die Teamwertung ist, wo die Abstände noch, ja, noch weniger zu bedeuten haben. Sind ja auch leer ausgegangen, trotz extrem guter Performance eigentlich. Stehen dadurch jetzt auf Platz 6. Jaguar tritt so ein bisschen auf der Stelle, haben jetzt die letzten Rennen nach einem recht guten Saisonauftakt 2 Punkte, 8 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte geholt. Und das allein eigentlich Evans zu verdanken die ganze Zeit. Durch unauffällige, konstante Rennen. Aber da läuft es irgendwie noch nicht so richtig diese Saison. Und dann nach wie vor punktemäßig enttäuschend Nissan Edams auf dem 8. Platz mit nur 21 Punkten, obwohl da eigentlich viel, viel mehr drin gewesen wäre, sowohl in Mexiko als auch jetzt in Hongkong.
Und natürlich Santiago, ne?
Ja, genau. Wo Buemi dann als Führender auch ausgeschieden ist.
Genau, nachdem er die Pole Position geholt hatte.
Ja, richtig. Also, vorhin haben wir es ja kurz angesprochen, das Thema. Ich glaube, Nissan Edams wird in der zweiten Saisonhälfte sicherlich noch Punkte holen und nicht Achter bleiben. Und dann kommen die drei Hinterbänkler, die haben wir ja schon durchgesprochen.
Ich würde Nissan da aber auch nicht abschreiben wollen. Wie gesagt, die hatten jetzt Pech und Unvermögen in der Reihenfolge. wie gesagt, das so groß ist der Rückstand noch nicht. Also wenn man jetzt mal bedenkt, dass sie in Mexiko auf dem Weg zu Platz 3 und 4 waren, mehr Punkte gewesen wären, als sie aktuell auf dem Konto haben. Jetzt auf den Kursen, die kommen, sehe ich sie ganz stark. Ich denke, wir werden auch höchstwahrscheinlich diese Saison noch einen Nissan-Sieg erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Haben wir im Endeffekt 7 Teams, die gewinnen können. Von denen auch mindestens 6 Teams, 6 Teams schon ein Rennen hätten gewinnen müssen dieses Jahr, denn nichtsdestotrotz sind es nur 5 Teams gewesen, die gewonnen haben. So spannend wie seit Saison 1 nicht mehr, würde ich sagen.
Ja, es ist, und das ist eine gute Überleitung auf die Fahrerwertung auch, denn da ist es noch enger, Tobi.
Es ist unglaublich eng. Ich habe heute mal eine kleine Animation gemacht, um das einfach mal zu visualisieren. Wen das interessiert, guckt mal auf meinem Twitter-Account vorbei, da ist ein kleines Video verlinkt. Jetzt mal ganz schamlos sich selber verlinkt, da mal vorbeigucken. Das ist unglaublich eng. Ich sage jetzt mal wieder, das ist ganz beliebt hier im Podcast, einfach nur die Zahlen an der Spitze. 54, 53, 52, 52, 47, 43. Das sind die Punktewertungen der Top 6. Unglaublich, wie eng die alle beieinander sind. Bird übernimmt die Führung von D'Ambrosio. Trotz seines 6. Platzes übernimmt die schnellste Rennrunde. Tragischerweise von André Lotterer. Der hat sie, wie gesagt, gehabt. Ist aus den Top 10 rausgefallen. Und ausgerechnet Sam Bird nimmt einen extra Punkt für die schnellste Rennrunde mit. Bird 54, dann 53 D'Ambrosio, der gleiche Wert von Mexiko, eben 0 Punkte gemacht, trotzdem hält er sich noch auf Platz 2 und punktgleich, dann geht's weiter mit Lucas Di Grassi vor Eduardo Mortara. Der einzige Grund, warum Di Grassi vor Mortara ist, der hat mehr zweite Plätze eingefahren als Mortara und dann wenig dahinter Felix da Costa und Robin Freins. Unglaublich. Unglaublich, wie eng es ist zu diesem Zeitpunkt nach den ersten 5 Rennen in dieser Saison. 5 Rennen, 5 verschiedene Sieger. Ich fühle mich wie in der Formel 1 2012.
Aber das ist natürlich noch nicht alles. Dann haben wir Daniel Abt und Mitch Evans punktgleich mit 34, Pascal Wehrlein 30, André Lotterer 29, Jean-Éric Vergne 28. Das ist jetzt zwar nicht viel, aber wenn man mal bedenkt, dass für ein perfektes Wochenende, wie es Daniel Abt letzte Saison in Berlin zum Beispiel gehabt hat, mit Pole Position, Sieg und schnellster Rennrunde 29 Punkte gibt, ja, der Jean-Éric Vergne ist 11. in der Meisterschaft, aber mit einem perfekten Wochenende in Sanya hätte er mehr Punkte als Sam Bird jetzt. Und wenn Sam Bird da ausfallen sollte, liegt Vergne, der jetzt 11. ist, auf einmal vor dem 1.
Ja, nach 3 Nullern in Folge.
Nach 3 Nullern in Folge, richtig.
Das ist schon echt beeindruckend. Also, Wahnsinn. Deswegen lieben wir die Formel E so. Auch wenn das letzte Rennen und das vielleicht, das können wir vielleicht so ein kleines Fazit am Ende ziehen. Wie fandet ihr das Rennen?
Den Kampf an der Spitze fand ich super. Im Mittelfeld. Es war jetzt natürlich ein cooles Rennen, gerade wegen dem Kampf an der Spitze. Aber sonst ist wirklich nicht viel los gewesen in Hongkong, oder?
Leider nicht. Ja.
Der Führungskampf war cool. Der war richtig episch und nach allen Regeln der Kunst wurde da gekämpft und geboxt und Lack ausgetauscht und da wurden Reifen einander aufgeschlitzt. Bird war kurzzeitig vorbei, musste dann doch zurückstecken und das war richtig spannend. Das war Emotion, Leidenschaft im Motorsport pur. Das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Ich bringe immer den Kartfahrervergleich, aber das war wie zwei Jungs, zwei Siebenjährige im Kart, die einfach nur Vollgas fahren und Talent gegen Talent. Und ganz unabhängig von irgendwelchen Autos, die waren auf Augenhöhe, André Lotterer und Sam Bird. Das war Weltklasse. Dahinter, ja, ein bisschen Rumgedümpel, echt nicht schön gewesen, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, das Rennen dahinter.
Ja, was natürlich auffällt, wie gesagt, ich hatte das schon mal kurz angeschnitten, das, was im Vorfeld schon kritisiert wurde, gerade auf den besonders engen und kurzen Rennstrecken, ist das Racing mit den Gen 2 Autos trotz Attack Mode nicht so prickelnd, sag ich mal, wie auf anderen Strecken. Hongkong war da schon eine erste Kostprobe. Ich befürchte, das wird in Paris und ganz besonders sogar in Monaco noch deutlich schlimmer. Da werden wir vermutlich so gut wie gar keine Überholmanöver sehen. Es ist bedauerlich, aber das ist halt der Nachteil an den Gen 2 Autos, die größer sind, stärker sind. Wenn sie dann auf so Mickey-Maus-Kursen fahren, hast du halt da nicht wirklich viel Renn-Action, viele Überholmanöver. Und wenn dann auch noch Safety-Car-Phasen dazukommen und tatsächlich kein einziger Fahrer auch nur so ein bisschen auf den Energieverbrauch achten muss, ja, dann hast du im Endeffekt genau das. Derjenige, der vorne ist, der fährt dann an den Stellen, wo man überholen kann, auf der Innenseite, damit da ja keiner reinstechen kann und bleibt bis zum Anbremsen voll auf dem Gas, bremst dann runter und bleibt vor der Kurve vorne und es gibt faktisch so gut wie gar keine Überholmanöver. Wie gesagt, gerade Monaco wird ich hoffe, das Rennen wird mich Lügen strafen, aber ich fürchte, das wird kein Genuss werden, das Rennen.
Ja, aber es war ja schon die ersten beiden Rennen in Monaco ähnlich. Also ich würde das nicht zu hoch hängen mit den Gen 2 Autos. Ja, die sind ein bisschen größer. Und sobald wir Vollgasrennen haben, was jetzt ja in dieser Saison irgendwie immer häufiger der Fall wird, dass die Energie keine oder nicht mehr so eine große Rolle spielt, sobald wir ein, zwei Safety-Car-Phasen haben, das spielt schon eine Rolle. Aber ich glaube, grundsätzlich war es auch mit den Gen-1-Autos schwierig, in Monaco zu überholen. Und auch Paris gab es selten Überholmanöver, außer Ende der langen Geraden. Da geht es vielleicht noch ein bisschen besser, aber Monaco wird ohnehin schwierig. Aber das ist tatsächlich was ich in den sozialen Medien die letzten Tage auch viel gelesen habe, tatsächlich viel Kritik, was wir ja selten gelesen haben bisher so zu den Formel-E-Rennen, dass viele eben die Strecken zu eng finden. Einfach die Autos zu groß, zu massig, um da zu zweit durch eine Kurve zu fahren, habe ich so in der Form noch nie gelesen, so viel Kritik an den Strecken, weil eigentlich sind die Straßenkurse ja das große Markenzeichen und auch der große Vorteil der Formel E, die es so spannend machen. Also ich, vielleicht liegt es daran, dass ich den Ticker gemacht habe und da nimmt man ein Rennen immer irgendwie ein bisschen anders wahr, ein bisschen actionreicher, aber ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden. Geht euch das ähnlich oder?
Also als schlimm empfunden habe ich das zum Beispiel auch nicht. Es war sicherlich nicht so ein Rennen, das sich einreiht in so ein paar, die uns echt verwöhnt haben in der letzten Zeit oder überhaupt in der Zeit, seit es die Formel E gibt. Aber es ist jetzt, also schlimm fand ich es nicht. Und ich fand es auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, man müsste jetzt hier großartig anfangen zu kritisieren. Ja, es war schon eng. Aber dennoch hat so ziemlich alles irgendwie stattgefunden, was man gewöhnt war und was man auch mag an der Formel E. Sicherlich nicht in einem Ausmaß wie jetzt in den letzten paar Rennen, und das ist vielleicht auch das, was dann so eine, ich sag mal, Welle von Kritik vielleicht triggert, wenn man das mal vergleicht mit den letzten paar Rennen, die doch irgendwie nochmal eine andere Schublade von Highlights geboten haben. Dann stinkt's schon ein bisschen ab, aber nicht jedes Rennen ist ein Highlight und das nächste dann auch wieder. Das, keine Ahnung. Ich fand's total okay, hab aber schon auch gemerkt, dass man so zwischen Start und Ende schon auch so phasenweise mal sich gedacht hat, wow, kannst du mal Chips holen gehen jetzt irgendwie. Also es gab schon auch.
Es war jetzt nicht ganz schlimm. Als ich das gerade erzählt habe, dachte ich, oh Tobi, was du gerade erzählst, klingt, als wäre das ein ultra schlechtes Rennen gewesen. Das, man hätte auch ausschalten können. So war es auf keinen Fall. Die Formel E ist immer noch Meilen spannender als diverse andere Rennserien auf dieser Welt. Da ist immer irgendwo Action auf der Rennstrecke in der Formel E. Das macht auch den Reiz von diesen 45-Minuten-Rennen aus. Das gefällt mir jetzt nach den ersten 5 Rennen als kleines Resümee doch schon ziemlich gut, auch wenn ich mir früher oder später, glaube ich, wieder die Runden wünschen würde.
Ich hätte wenn wir schon Zeitrennen haben, hätte ich zumindest gerne trotzdem eine Rundenzahl irgendwie. Mich stört das. Ich will wissen, wie viele Runden die gefahren sind. Zumindest um hinterher geordnet darüber reden zu können.
Ja, ist okay eigentlich, dass da keine Zahl ist für mich. Aber was wollte ich jetzt sagen? Es ist, früher oder später wünsche ich mir, gerade mit Blick auf die Rennzeit und bei Safety-Car-Phasen und was weiß ich, dass es dann doch wieder zu den Runden zurückgeht. Aber es ist jetzt nach den ersten 5 Rennen nicht ganz so schlimm. Und das Rennen war auch nicht ganz so schlimm, aber es war eben kein Formel-E-Klassiker, an den man sich jetzt in den nächsten 50 Rennen erinnern wird, außer aus dem Grund, dass es eben der 50. E-Prix der Geschichte war.
Amen. Nichts weiter hinzuzufügen, würde ich sagen.
Ich freue mich aufs nächste Rennen. Ja? Das muss man noch dazu sagen.
Warum?
Also auch weil diese Meisterschaftslage, die hat einfach Bock gemacht auf mehr. Das Rennen war jetzt, wie gesagt, nicht ein Klassiker in der Formel E, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass der Renntag noch ein bisschen länger dauert und vielleicht wir einfach direkt das nächste Rennen starten. Und so geht's mir diese Saison nach jedem Rennen. Und ich habe jetzt einfach Lust, in 2 Wochen schon wieder den nächsten E-Prix dann zu starten. In Sanya inzwischen ist auch, das haben wir ja in der Vorschau auf Hongkong angesprochen, ist der Ticketverkauf endlich auch eröffnet. Es gibt eine offizielle Streckenkarte. Das ist jetzt wenig überraschend, die Streckenkarte, über die wir schon im letzten November berichtet haben. Aber immerhin, es ist langsam auch in den Weg geleitet, dass da Zuschauer hinkommen können. Es gibt einen Hauptsponsor, FWD nennt sich der. Ich bin gerade hier parallel halbwegs am Recherchieren gewesen, was es ist, aber was Brauchbares habe ich noch nicht gefunden. Außer
Front-Wheel Drive.
Ist doch klar. Front-Wheel Drive, na klar.
Four-Wheel Drive.
Um Gottes Willen, jetzt kann man ja noch diskutieren anfangen. Aber Four-Wheel Drive ist doch 4WD, das weiß man doch.
Ja, ich habe jetzt eine Versicherung gefunden.
Es ist eine Versicherungsgesellschaft aus Hongkong, ja.
Boah, langweilig.
Ja, okay.
Versicherung. Ja.
Also es scheint so langsam in Richtung offiziell zu gehen. Und also Sanya wird sehr sicher stattfinden, anders als wir es vielleicht auch vermutet haben zuletzt. Es gibt einen Plan, wie der Verkehr umgeleitet wird, dies und das, es kommt zusammen. Und ich freue mich einfach aufs nächste Rennen. Das weiß ich nicht. Es ist tropisch auf jeden Fall. Da ist immer Regenwahrscheinlichkeit eigentlich.
Genau. Bin immer gespannt.
Ja, vor allem dieser Backdrop, der reizt mich ja total. Seitdem das Rennen angekündigt wurde, freue ich mich schon auf dieses Rennen einfach von der Kulisse. Da im südchinesischen Meer, direkt am Strand, das wird bestimmt ziemlich cool. Mit einer neuen Strecke, also ich freue mich mega auf Sanya. Außer, dass es halt wieder ein Asienrennen ist und wir wieder die Nacht durchdickern.
Ja. Ah, oh, schön, ich freue mich.
Ja, aber diesmal hoffentlich vielleicht dann nicht irgendwie nach 13 Stunden arbeiten, noch 4 Stunden warten müssen.
Ja, das wäre schön.
Das wäre
aktuell. Ja, immerhin musst du nicht lange wach bleiben, sondern wartest den Tag über.
Ja. Aktuelle Vorhersage 28 Grad, Sonne, 12 Stunden Sonnenstunden und 0% Regenwahrscheinlichkeit.
Das klingt verlockend.
23% Regenwahrscheinlichkeit, das hatten wir schon lange nicht mehr.
Aber es ist halt immer noch 2 Wochen. Also eben. Ich würde mich nicht wagen, jetzt das Wetter schon in Stein zu meißeln für Sanya.
Ja, und am Meer.
Da kann und das am Meer erst gehen. Recht. Ja.
Na gut, ja. Boys.
Also, gibt's noch was zu berichten? Sonst nicht, ne?
Nö, aber über Fakten könnten wir noch sprechen, denn der Fakt der Woche darf natürlich nicht fehlen. Oder? Nein.
Los geht's.
Der Formel E Fakt der Woche.
Heute eine Einreichung von unserem treuen Leser Chris. Mit Venturi haben jetzt alle Teams, mit Ausnahme von Trulli Grand Prix, ein Rennen gewonnen, die schon in Saison 1 an den Start gegangen sind.
Na, das wurde aber auch Zeit.
Ja. Höchste Zeit. Und welches Team von den aktuellen ist das einzige, was, obwohl nee, nicht das einzige, welches Team hat noch nicht gewonnen? Von denen, die schon Jaguar. Länger dabei sind? Jaguar.
Richtig. Ja, Jaguar.
Tja. HWA natürlich. Dragon hat ja in den ersten Saisons gut aufgetrumpft. Da hat D'Ambrosio ja schon mehrere Rennen gewonnen.
Als die Grassi disqualifiziert wurde in Mexiko und Berlin.
Richtig, ja. Immer aufgerückt. NIO hat ja in der ersten, also damals noch als China Racing / Next EV TCR, damals ja den Titel geholt in der ersten Saison mit, ich glaube, einem Sieg war es nur von Piquet. Zwei Siege. Moskau und Monaco. Nee, Monaco nicht. Das war Buemi.
Long Beach,
richtig. Ja. 30 Jahre nach seinem Vater war das damals.
Mhm. Richtig.
Genau, dann haben wir sonst nur HWA, die sind ja auch erst seit 5 Rennen dabei. Und ja, Jaguar. That's it.
Tja, Tobi Bächens Fanboy-Tum für Jaguar ist so also ein bisschen abgeäppt zuletzt, ne?
Ja. Es fällt mir dabei gerade auf. Ja. Ja, also die haben jetzt eine Menge Rennen, wo man danach aufs Ergebnis guckt und denkt, meh.
Das war nicht.
Sie waren stets bemüht. So genau. Ist Jaguar dieses Jahr irgendwie. Die sind auch irgendwie gefühlt weiter entfernt von einem Sieg als im letzten Jahr. Mit Glück geht's mal nach vorn. Und Evans ist auch in jedem Rennen, wie gesagt, einer von nur 2 Fahrern in diesem Jahr, die in jedem Rennen in die Punkte gefahren sind. Das verdient Wertschätzung, ohne Frage. Aber es sieht nicht unrosig aus für Jaguar, aber es sah schon mal besser aus für Jaguars Siegchancen. Deswegen ebbt mein Fanboy-Tum für Jaguar ein bisschen ab momentan.
Ach, Erfolgsfan.
Ja, ich bin Erfolgsfan.
Sagt der Bayern-Fan.
Ich wollte es ja nicht sagen. Gut, dass ich es nicht gesagt habe.
Tja. Der Neid der Besitzlosen.
Ah, die übliche Antwort auf diesen Vorwurf. So, jetzt hört auf zu weinen, das reicht. Gut. Ja, ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke und meinem Magengrummel zuhöre, es neigt sich dem Ende zu für dieses Mal. Und
es wird Zeit für den Mitternachtssnack.
Ja, aber so richtig. Ja, gut. Wenn das Abendessen nur eine Banane ist, dann kann man den Mitternachtssnack auch um 23 Uhr schon zu sich nehmen, behaupte ich.
Ja.
Ne? Kann man schon mal machen.
Was gibt jetzt Phil erstmal eine leckere Pizza in den Ofen?
Nee, das dauert mir zu lange. Ich mache mir ein Schnittchen, damit ich auch bald ins Bett kann. Dann muss er kurz vor 6 Uhr schon wieder aufstehen, ne? Boah. Es ist ein hartes Leben, ihr wisst es. Ihr wisst ja, wie es ist.
Ja, Tobi weiß nicht, wie es ist.
Ja,
also
gar nicht. Ist mir auch gerade
Student kennt das nicht.
Ja.
Ich gehe um kurz vor 6 ins Bettchen. Ja, aber so andersrum nicht.
Ja, Na gut, ja, jeder so, wie er will oder kann.
Jeder so, wie er
kann. Oder beides. Ich komme vielleicht auch irgendwann in eine Lebensphase, wo ich mit wenig, ganz, ganz super wenig Schlaf auskomme, dann werde ich das voll auskosten. Momentan bin ich in der nicht. Ja, wie auch immer.
Dann machst du den Tick, dann machst du den Live-Ticker bei den Asienrennen oder was hörst du da jetzt gerade raus?
Ja, in Chinesisch.
Die Fans werden es lieben.
Ja, wahrscheinlich. Ist eben so richtig gut. Kauderwelsch, so ein Kack. Naja, 23.03. geht's weiter. 10 Tage, ne? Und vorher machen wir natürlich noch die Sanja-Vorschau. 10 Tage,
die 17 Stunden,
Wochenende, wenn wir das genau wollen.
Nee, stimmt genau. Gar nicht.
Dann sagen wir vielen Dank an die Chat-Mitleser und Mitchatter.
Ja, und die Live-Zuhörer, die nicht gechattet haben, die sind natürlich auch zu wertschätzen an dieser Stelle.
Richtig. Yeah.
Genau, also euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss, Jungs.
Bis tschüss, Jungs.